Du, Andi,
Ja, Thorsten.
was war das denn? Ein überlegen geführtes Spiel, Vogelwild dahergeschenkt.
Und eine seltsam passive Trainerbank.
Ja, dazu gibt es jetzt einen Bierautomaten.
Eine Choreo, die aber eigentlich eine Intro ist.
Und am Ende dieser Absurditäten sind wir immer noch Tabellenführer.
Aber eher aufgrund der Blödheit der anderen.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 58. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als...
Der immer noch stinksaure Andi. Ich bin stinksauer wie sonst nur Gladbach-Offizielle, wenn Europameisterschaftsspiele nicht nach Gladbach vergeben werden.
Tja, ich nenne dich ab sofort Rainer.
Vielen Dank, Peter.
Nein, so darfst du mich nicht nennen. Du darfst mich aber fragen.
Oh, ich sehe das schon. Ich sehe eine rote, ein rotes Top, ein rotes Top sehe ich, was du trägst.
Was ich trage, was ich trinke.
Ja, was trinkst du denn,
Ich
Thorsten?
hebe es in die Kamera,
Oh,
die Leute natürlich jetzt nicht sehen können. Ja, was siehst du da?
ich sehe einen Dr. Pepper, einen Mr. Pepper. Oh, Strawberries and Cream. Der feine Herr. Erdbeerkuchen-Sahne-Geschmack. Das
Das
ist.
ist wahrscheinlich so toll wie die Cola Zero Oreo.
Habe ich gestern Abend noch eine von getrunken.
Ja, sie ist nicht so schlimm, wie man denkt, aber auch jetzt nicht so geil in meinem Fall, dass ich mir da weitere Dosen von zulegen würde. So, Wohlsein.
Cheers.
Naja, ich sag mal so, es ist as advertised. Wir bekommen hier Erdbeeren und Sahne, was in einem Cola-Getränk weird ist.
Ja, Cherry Coke finde ich ja persönlich sehr gut, du glaube ich auch.
Ja, aber nicht so gut wie Vanille Coke. Ich
Okay.
bin eher Team Vanille als Cherry. Die Kirsche an sich ist auch nicht unbedingt eines meiner favorisierten Obste.
Aber die Erdbeere, ja, du isst ja auch sehr gerne ein leckeres Spaghetti-Eis mit Erdbeersoße.
Erdbeeren sind im Grunde in jeder Lebenslage eine ganz hervorragende Frucht. Deshalb lasse ich auf die nichts kommen. Aber mit Sahne in einem Cola-Getränk, ich habe Zweifel. Also es schmeckt authentisch. Also es schmeckt genauso, wie man denkt, dass es schmeckt.
Ah, die
Und das ist
Aromamischung wurde gut beigefügt.
richtig. Und natürlich hat das nichts mit echten Erdbeeren zu tun. Es ist, glaube ich, nicht mal an einem Erdbeerfeld vorbeigefahren, diese Dose. Aber kann ich es empfehlen? Naja, wenn man Erdbeerfan ist. Also ist vielleicht mal ganz geil auszuprobieren, sagen wir es so.
Ob jetzt allerdings der Mensch, über den wir als nächstes sprechen wollen, auch Erdbeerfan war, das konnte ich nicht herausfinden. Jedoch
Ich bin gespannt.
geht es natürlich um eine großartige Nummer 12. Und diese Nummer 12.
Nein.
Nein? Da habe
Es
ich mich
geht um
falsch
eine Nummer
vorbereitet.
13. Wenn wir die Zahlen 5 und 8 addieren, erhalten wir die Zahl 13.
Ach scheiße, da bin ich ja jetzt vollkommen falsch
Du
vorbereitet.
hast doch auch letzte Woche erst über die Nummer 12 Sven Neuhaus gesprochen. Ja, das ist ja unser beliebter Qualitätspodcast. Andi hier wie immer stark vorbereitet auf alle Dinge. Aber das Spiel hast du schon gesehen, oder?
Die erste Halbzeit habe ich kurz geguckt, ja.
Genau. Ja, reden wir über Adam Bocek, die legendäre Nummer 13 bei Fortuna Düsseldorf. Da war jetzt.
Ja, den habe ich tatsächlich für die nächste Woche vorbereitet. Ich war irgendwie geistig umnachtet, als ich das wohl gemacht habe. Ja, dann erzähle ich nicht, über wen ich hätte sprechen wollen. Das machen
Ja,
wir dann irgendwann.
irgendwann, wenn die Quersumme wieder 12 ist, also
Aber was habe ich denn
Folge.
hier gemacht?
Ja, das weiß ich nicht.
Ach nee, ach scheiße,
Ach
14
Mist, sag
vorbereitet.
ach Mist.
Ach, Herr Jemine, ich habe eine, ach, Eiderdaus, ich habe eine Nummer 14 vorbereitet für die nächste Woche, weil ich natürlich tatsächlich für diese Woche die Nummer 13 vorbereitet habe für einen Spieler, der seit 2010 bis 2023 für die Fortuna seine Knochen hingehalten hat. Eine der schönsten Frisuren des Profifußballs
In
trug
jungen
bzw.
Jahren.
trägt, ja, aber auch heute noch mit den
Ja.
langen Haaren, finde ich auch gut.
Ach so.
Und hervorragende Diagonalbälle spielen konnte und du hast es, ja, es ist Adam Bocek. So, komm, go.
Wir müssen auch ehrlicherweise nicht so viel über Adam Bocek hier sagen. Ich glaube, also selbst die jüngsten der jüngeren Fans und die ältesten der ältesten Fans wissen, wer Adam Bocek ist. Und ja, ein Spieler, der lange Zeit von den Leuten mein Gefühl immer ein bisschen unterschätzt war. So nach dem Motto, der kann ja gar nichts, außer irgendwie hart in Zweikämpfe gehen. Aber das war nicht der Fall. Du hast gerade schon über die Diagonalbälle gesprochen. Er konnte sogar, das wissen viele, glaube ich, nicht, er war ein ganz passabler direkter Freistoßschütze, der gute Adam. Er war nur meistens so in der Hierarchie hinter Leuten wie Ken Ilse. Ah, Ken Ilse, Menschen. Bisschen, also stand er so ein bisschen dahinter. Aber grundsätzlich ein Mann der vielen Talente, riesiger Typ, großer Fortune, soll für immer bei uns bleiben. Ich glaube, das fasst es gut zusammen.
Ja, sehr schön.
Können wir uns an ein gutes Tor erinnern? Sein letztes Tor, an das zumindest in der ersten Mannschaft, an das erinnere ich mich gerne. Das war nämlich das Tor gegen den HSV, schon unter Daniel Thun, wo eine Ecke flach in den Rückraum abgelegt wird und Bozek diese dann einschweißt. Das war ein tolles Tor. Ich kann mich aber auch noch mal an ein schönes Weitschusstor in Leverkusen in der Bundesliga erinnern, wo er das Ding mal in den Winkel geschweißt hat. Gute Dinger, ansonsten hier und da mal per Kopf, aber Tore waren natürlich jetzt nicht seine Kernkompetenz.
Ja, 7 Tore hat er für uns erzielt, aber immerhin 11 vorbereitet.
Na, und er hat,
was haben wir hier, gelbe Karten, glaube ich, 90. 90 gelbe Karten in 302 Spielen.
Und da ist er ja auch stilgerecht letztes Jahr im letzten Spiel mit einer roten Karte vom Platz geflogen. Also schöner hätte man diese Geschichte, die Legende, möchte ich sagen, um ihn nicht Wie sagt man? Strecken?
Stricken.
Stricken! Das Wort habe ich gesucht. Stricken. Ich sage immer
häkeln. Da muss eine alte Frau lange für stricken, für diese Legende.
Ja, also, da hätte man die Legende nicht besser für ihn häkeln können. Nun ja, so. Und jetzt lassen wir wie immer und wie von euch allen gewünscht eine Pause für das Jingle von Steilpässe.
Steilpässe.
Und da war es auch schon, das Jingle. Wir haben tatsächlich, haben mir Leute geschrieben, dass wir auf jeden Fall Pausen für Jingles lassen sollen. Dass es sehr weird ist, wenn man das nicht tut. Fand ich gut. Haben wir nämlich bei der Wurst letztes Mal nicht gemacht. Aber das haben wir, glaube ich, auch so metamäßig da schon erwähnt, dass wir es nicht gemacht haben.
Ja, richtig. Ja, erst einmal ganz, ganz lieben Dank, dass ihr in einer angemessenen Anzahl von Personen meinem Aufruf gefolgt seid, unseren Podcast hier zu bewerten. Wir haben das gesehen, wir haben es wahrgenommen, es gibt neue Bewertungen.
Wir haben zustimmend genickt, wie dieses eine Meme, das auf den bärtigen Mann heranzoomt und der dann leicht den Kopf senkt. Das machen wir gerade. Ja. An euch.
Danke.
Danke.
Und es gab auch noch, es gab nicht nur Bewertungen, sondern es gab auch kurze Rezensionen bei Apple Podcast. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Wer das Gefühl hat, oh, das wollte ich ja letzte Woche noch machen, ihr dürft das auch diese Woche noch machen. Also ist kein Problem. Wir würden das auch diese Woche noch gut finden.
Ja, immer schön bewerten. Und natürlich immer 5 Sterne, 5 Kartoffeln oder 5 Sixtinische Kapellen. Keine Ahnung. Ja, was auch immer da gerade gefordert ist von dem jeweiligen Podcatcher. Wir haben aber auch tatsächlich ein paar Steilpässe bekommen. Bevor du mit einer langen Mail loslegst, möchte ich doch gerne eine Sache klarstellen, die unser Freund des Podcasts und die Leute werden ihn vielleicht auch kennen, der Tobi mir nahegelegt hat. Die Stadt Nordhorn ist natürlich, genau wie ich gesagt habe, nicht im Dunstkreis Hamburgs zu finden. Folglich spricht man dort auch keinen Hamburger norddeutschen Dialekt, sondern sie befindet sich im Südwesten Niedersachsens. Also einer Ecke, in der sich, wie man so schön sagt, Hase und Igel gute Nacht sagen. Und laut Stadtmarketing, das hat er mir noch gesagt, bezeichnet man sich selbst ganz bescheiden, aufgrund von wohl so ein, zwei Kanälen innerhalb der Stadt, als klein Venedig. Also, wir sagen Ciao Nordhorn an dieser Stelle und danke für diese Klarstellung von Tobi und einmal mehr ein Fehler von Andi, der hier an dieser Stelle herausgearbeitet wurde.
Ja, das möchte ich so natürlich nicht stehen lassen, wie ich dir auch
bereits
in unserer privaten Konversation auch schon dir erwähnt habe. Es war natürlich kein rein rassig norddeutscher Dialekt, den ich da, oder ein Regiolekt nennt man es, glaube ich, auch, gemacht habe, sondern natürlich, das haben die Kenner, die Konnoisseure gehört, es war ein Südwest-Dialekt. niedersächsischer Dialekt, der so ausschließlich in Nordhorn gesprochen wird. Das möchte ich an dieser Stelle bitte noch einmal. Das hat, ja, ich weiß, das ist.
Reitet sich immer tiefer rein.
Das ist Nähe Hannover, ne, da spricht man natürlich Hochdeutsch, aber gerade in dieser Ecke, das ist so ein bisschen wie die dänische Minderheit oder die sorbische Minderheit, ist das also da unten in der südwestlichen Ecke von Niedersachsen, ist das ja ein Regiolekt, den wenig Leute sprechen, aber ich bin halt da doch durchaus bewandert und deswegen.
Ja, Andi, ist gut jetzt.
Ja. So. Danke an Daniel für eine lange Mail, die er uns aus dem Blog gestern geschrieben hat. Und er kommt zurück auf diverse Folgen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben.
Zum haben einen, wir ja auch. 57, ja, um genau 57, zu sein.
58 jetzt. Es geht um das Thema, ob unter Nutella Butter gehört. Ja, sagt er. Die Butter habe er letztens weggelassen, wäre nicht so gut gewesen. Und er behauptet noch, dass es die Nutella heißt. Auch da würde ich widersprechen. Auswärtsspiel von den Toten Hosen.
Ich möchte zu der Buttersache noch anmerken, meint er auch, sonst, er meinte doch auch irgendwie, sonst würde sich das nicht schmieren lassen, was ist, oder so?
Nee, ist nicht so trocken dann.
So trocken? Seit wann ist denn Nutella trocken? Das verstehe ich
weiß
nicht.
Weiß ich auch nicht. Letztens hatte doch auch schon jemand geschrieben, dass wer keine Butter unter die Teller macht, hatte das Nutella nicht verdient oder so ähnlich. Also ganz verrückt. Also ich verstehe es nicht.
Sonst stünde da ja auch auf dem Glas drauf, nur zu genießen mit dick Butter darunter. Das schreiben sie ja schon nicht drauf. Sonst steht da ja auch immer nur gekühlt genießen. Zum Beispiel steht es hier bestimmt bei Dr. Pepper Strawberries and Cream.
Oder sowas, ja.
Also steht wahrscheinlich auf Englisch. Ja, ich finde es jetzt auch nicht. Aber ne, du weißt, was ich meine. Oder ihr wisst, was ich meine.
Ja. Dann sprach er an auf ein anderes Video von uns, in dem wir aufgetreten sind, auf einen anderen Podcast, nämlich auf die So geht Show, wo
Face Reveal.
Genau, wo man uns sehen konnte und ein paar interessante, weiß ich nicht, aber zumindest Fakten über uns herausfinden konnte. Und da ging es auch um das Thema, der Song Auswärtsspiel von denen die Toten Hosen. Und da habe ich gesagt, dass ich das gar nicht so super finde, weil es natürlich nicht egal ist, ob wir verlieren oder nicht. Aber eine Textzeile, die gut ist, da gebe ich ihm recht, ist: Und wenn wir Letzter sind und alles verlieren, es wird trotzdem nie passieren, dass auch nur einer von uns mit euch tauschen will, denn wir sind nicht wie ihr.
Nein, natürlich will ich jetzt kein Lauterer sein. Also das
Nein,
ist
auf
ja
gar
nun,
keinen Fall.
Auf gar keinen Fall. Fall. Ja.
Und dann gab es noch ein Lob für unsere letzte Folge, die ja sehr lang, aber hoffentlich auch sehr informativ war. Ja, es gibt hier noch eine Feinheit, dass ich über aktive und passive Seite gesprochen habe. Das ist natürlich ein bilanzielles Thema. In der G&V ist es natürlich Soll und Haben. Vielen Dank für diese wichtige Information.
Ist wahrscheinlich vielen aufgestoßen, dieser Punkt.
Ich habe jetzt eine von vielen Zuschriften, die wir zu diesem Thema erhalten haben. Ja, genau.
Aber schön vielleicht, um da kurz einzuhaken, schön, dass euch der Teil gut gefallen hat. Also da haben wir wirklich, also auch überdurchschnittlich viel positives Feedback jetzt gerade für dieses eine Segment bekommen. Wir werden versuchen, jetzt nicht speziell für die Finanzen, aber zumindest zur Jahreshauptversammlung da ein ähnlich umfangreiches Segment und Berichterstattung also auch dazu anzubieten in ein paar Wochen.
Ja. Und dann hat er sich noch über die teilweise etwas katastrophale Abreise mit der Rheinbahn hier geäußert.
Ja, ein altes Thema leider. Da hat sich, glaube ich, nichts geändert oder verbessert. Ich habe ja auch nach der Sommerpause ein bisschen so zur Europameisterschaft was gesagt. Da hatte man das ja zumindest für die Anreise so ein bisschen verändert. Die Abreise war da aber auch ähnlich. Allerdings gab es da ganz gute Alternativen mit den Shuttlebussen über den, ja, diesen Busbahnhof vor dem Kongresscenter. Das ist ja etwas, was jetzt bei Heimspielen meines Wissens nach nicht so angeboten wird. Da sollten damals auch, ich habe das bei Heimspielen tatsächlich noch nicht verifiziert, aber da sollten ja angeblich dann auch sehr viele Taxis stehen, wenn man zum Beispiel auf diesem Wege da schnell wegkommen wollte oder so. Aber ich finde auch, das Thema Abreise ist bei Fortuna nach den Spielen ist immer noch suboptimal. Da gibt es immer noch viele Dinge, die man besprechen müsste zumindest mal. Und ich glaube, da wird es auch immer mal wieder Workshops geben. Leider sind die immer sehr schnell ausgebucht, insbesondere wenn man dann berufstätig ist. Die Meldung kommt irgendwann während des Arbeitstages und dann kriegt man das halt 2 Stunden später mit und dann ist schon immer alles weg. Ich würde tatsächlich ganz gerne mal an solchen Workshops teilnehmen, weil ich jetzt auch behaupte mal, dass wir da doch eine gewisse Erfahrung haben, was An- und Abreise betrifft. Auch wenn wir zwar tendenziell etwas mehr Auto fahren, aber auch mit der Bahn haben wir nun wirklich, ja, ich würde sagen, auch schon eine dreistellige Anzahl an An- und Abreisen, die wir verbuchen können. Ich hatte gestern mein 800. Spiel. Das hat mir die Footballogy-App gestern angezeigt. Also, ihr dürft mir jetzt an dieser Stelle gratulieren. Imaginär, in eurem Kopf.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Thorsten.
Genau, in eurem Kopf dürft ihr jetzt mit zwei Fingern applaudieren.
Was ich noch nicht unerwähnt lassen möchte, ist eine Mail von Martin, also nicht unser Podcast-Martin, sondern ein anderer Martin, der uns erreicht hat, der unsere Musik so gut findet, dass er sich dazu schon an sein Schlagzeug gesetzt hat und ein bisschen gejammt hat. Ja, er ist Musikkenner, er lobt insbesondere die Synkopen und die Solo-Gitarren-Triolen. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Thorsten und ich haben wirklich lange Zeit dafür aufgewendet, diese Musik zu komponieren und einzuspielen.
In den österreichischen Bergen. Andere Podcasts würden sich so etwas einfach als GEMA-freie Musik einkaufen. Aber nicht wir. Nein, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall würden wir so etwas tun. Ja.
Aber schön, dass es zumindest mal ihm gefallen hat, musikalisch. Ja. Ich höre tatsächlich auch das Outro immer ganz, weil ich es auch gut finde.
Ja, ne? Genau. Ja. Es hat sich ja sogar, also neben dem, es hat so ein bisschen, unsere Musik, finde ich, hat ja so ein bisschen diesen ran 90er Jahre Fußball-Stadion-Rock-Charme, aber so ein bisschen funky auch. Aber was ich halt, was mich wirklich immer ans Stadion erinnert, es gibt ja auch so einen Jubel da drin, ne? Und der ist ja, den wir ja aufgenommen haben extra da rein, ne? Nein, aber also ich finde sie tatsächlich auch sehr gut. Ich hoffe, euch gefällt unsere Musik auch. Die wird sich auch nicht so schnell ändern, weil wir die so gut finden. Und wenn ihr die nicht mögt, dann tut uns das sehr leid, aber da wird sich wahrscheinlich nichts dran tun.
Gut, wie kommen wir jetzt von der Musik auf
Friedhelm? Auf Bier?
Funkel oder Bier?
Und dann fangen wir kurz an mit Friedhelm Funkel.
Ja, Friedhelm Funkel war gestern im Stadion.
Ja, gut, dann.
Ja, er war da, ich habe ihn gesehen, wir haben uns verschwörerisch zugenickt.
Schon wieder wie das Meme.
Ja, und dann hat er sich ganz lange mit unserer medizinischen Abteilung unterhalten und ist in Richtung Haupttribüne verschwunden. Ich hatte gedacht, er wäre vielleicht bei Sky gewesen, war er aber nicht, da ich die Sport1-Übertragung nicht verfolgt habe. Vielleicht war er da als Experte, aber das kann ich nicht wissen. Keine Ahnung.
Ist gut möglich und ist natürlich jetzt auch nicht verwunderlich, dass er bei dem Spiel war, wenn seine zwei Ex-Clubs gegeneinander spielen.
Genau.
Ja, und dann gab es noch eine Neuerung, die ich mit großem Erstaunen beim Anstellen zur Wurst wahrgenommen habe. Und kurz danach gesellte sich auch unser Fanbeauftragter Dominik zu mir und wir betrachteten beide sehr fasziniert den Biermate, den Bierautomaten, der sich jetzt neben dem Schwinggrill auf der Südwestseite, dem Plateau des Stadions, befindet. Ich weiß nicht, ob es der einzige ist. Dominik konnte mir das auch nicht sagen. Aber ich habe ihn dann nach meinem Wurstgenuss, Fragezeichen, kleiner Spoiler, beziehungsweise kleine, ja, wie sagt man, Vorschau, Teaser, das ist das Wort, kleiner Teaser nach meinem Wurstgenuss. Besser als Taser, Taserface, habe ich den Biermate einmal ausprobiert. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, dafür müsst ihr aber schnell sein, also diesen Podcast sehr, sehr schnell hören und diese Stelle, um jetzt noch die Story zu sehen, wie ich den Biermate ausprobiert habe. Es gibt zwei Stationen, auf denen man bis zu 4 Schuhmacher alt bestellen kann. Das funktioniert über ein Touchdisplay. Man bezahlt dann drahtlos, was prompt bei mir mit der Smartwatch nicht geklappt hat.
Bei mir nämlich auch nicht. Und ich hätte es ja auch gerne ausprobiert. Mm. Aber so doll wollte ich dann kein Bier, dass ich mein Portemonnaie rausgeholt hätte.
Gut, ich habe natürlich an unsere Millionen an ZuhörerInnen gedacht und mir gedacht, ja, die möchten natürlich gerne wissen, wie das geht. Der Andi ist dann einfach lieber für 2 Stunden in den Block gegangen, um sich seinen Stehplatz zu sichern bei uns im Familienbereich, wie das so üblich ist. Anyway, da waren auch ja Hilfskräfte dabei, das fand ich dann auch ganz lustig. Es hat dann eben mit der Karte auch funktioniert. Das Bier wird dann mit überlaufendem Schaum, das konnte man gut in der Anlage sehen, auch eingezapft. Es gibt einen Becher ohne Henkel, das ist ein bisschen doof. Die kann man aber ganz normal zurückgeben. Und es gibt übrigens auch ein Rückgabefach, ne, in das man sein leeres Pfandgut vorher, man wird auch gefragt vom System, einführen kann. Für mich jetzt kein Problem, aber die Bedienung auf dem Touchfeld war auf Englisch. Fällt einem vielleicht ja dann in dem Moment gar nicht auf, weil man das halt so subtil wahrnimmt. Es ist natürlich auch nicht sehr schwer, das zu verstehen, was da passiert. Aber das ist natürlich nicht optimal für Leute, die eben des Englischen nicht so mächtig sind. Was aber natürlich jetzt der Vorteil war, es gab überhaupt keine Schlange. Also ich konnte wirklich nach der Wurst entscheiden, ah, will ich noch ein Bier? Okay, dann gehe ich kurz zum Bier mit und ich konnte original sofort mir einfach da ein Bier holen, während 1000 Leute an den anderen Schlangen standen, denn es war ja durchaus voll, wenn auch nicht ausverkauft am gestrigen Abend. Ich finde die Sache grundsätzlich bin ich da aufgeschlossen. Ich finde, da gibt es jetzt nichts, was man dagegen haben kann. Ist ja jetzt ja nicht so, dass man da absolut qualitätshandgezapfte Biere an den anderen Ständen bekommt. Ne, da kriegt man auch mitunter Quatsch mit Soße. Also sage ich, warum nicht? Und ich habe natürlich auch, wie es ihr nicht anders von mir kennt, sozusagen mit der absoluten journalistischen Integrität, die ich als Nicht-Journalist besitze, nachgefragt, wie viel Bier passt denn da rein? Da muss mehr Bier rein. Und die Fachkräfte konnten mir diese Frage tatsächlich auch beantworten. Na, dein Tipp, wie viel Bier ist im Automaten drin?
Ah, der Biermate, ich würde sagen 300 Liter.
1000. Wow. 1000 Liter sind im Biermate. So, der ist richtig druckbetankt. Ne? Da ist, schlecht. Da ist wirklich rein in die Kommode, wurde da noch ein bisschen mehr reingeht. Da ist mehr Bier drin, als erlaubt ist, sozusagen. Ja, also interessante Sache. Ich empfehle, das auszuprobieren, schon allein, weil ihr zumindest Stand letztes Mal da nicht warten müsst. Ich glaube, der kommt auch wieder, so wie ich die Leute verstanden habe. Aber das war jetzt wohl keine einmalige Sache. Und dafür musste halt dieser Europameisterschafts-Coca-Cola-Stand neben dem Schwenkgrill, musste halt weichen dafür, aber nun ja. Ja, und wo wir schon da gerade stehen, würde ich sagen, dann gehen wir gleich weiter zur Wurst, auch wenn ich das chronologisch gesehen in genau umgekehrter Reihenfolge gemacht habe.
Die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche gab es am Schwenkgrill und die Schlange ist inzwischen ja wirklich da. So unfassbar lang. Ich behaupte mal ganz uneitel, das liegt natürlich vor allem daran, dass wir hier im Podcast diese Empfehlung immer ausgegeben haben. Das hat sich wie ein Lauffeuer inzwischen herumgesprochen. Am Schwenkgrill gibt es halt die beste Wurst. Also ich stand fast bis zur Glastür dieses Mal. Und das geht immer noch halbwegs schnell, also diesmal hat es vielleicht 10 Minuten gedauert, aber netterweise habe ich dann Dominik getroffen und da hatte ich dann zumindest kurz ein bisschen Gesellschaft. Aline, deine Schwester, war etwas vor mir, hat mir ihren Platz angeboten, aber ich konnte sie nicht sehen, weshalb ich das Risiko, aus meinem Platz dann wegzutreten, um sie vielleicht vorne zu finden, das wollte ich nicht eingehen.
Verstehe ich.
Davon abgesehen wollte ich natürlich auch nicht die Leute übervorteilen, denn man weiß es von mir, wie ich es hasse, wenn Leute sich am Wurststand vordrängeln. Und es ist kein echtes Vordrängeln, aber so ein halbes halt, ne? Anyway, kommen wir zur Wurst. Am Wurststand funktionierte das bargeldlose Zahlen nicht. Yay! Die Technik hat immerhin 2 Spiele gehalten. Naja, super. Nein, es ist nichts in dem Sinne kaputt gegangen. Die Fachkraft an der Kasse sagte mir, dass sie eine Fehlermeldung bei der Verbindung zu irgendeinem System bekäme und also wahrscheinlich konnte das Zahlsystem sich nicht mit den Servern, ich weiß jetzt nicht, wo die stehen, wahrscheinlich in der Cloud irgendwo verbinden. Und das war halt das Dilemma, weshalb die Kartenzahlung nicht funktionierte. Das sollte also ein temporäres Problem gewesen sein. Aber das zeigte natürlich an diesem Tag, da geht einiges schief. Die Wurst selbst war ein bisschen zu lange auf dem Grill. Ich meine, man hat da ja große Kapazitäten und die Wurst, also weil dieser Schwenkgrill, der Rost sehr groß ist und die Anzahl der Würste ist auch entsprechend groß und man muss ja eigentlich auch wenig vorgrillen, möchte ich da sagen. Und dennoch, obwohl ja da so eine Riesenschlange ist, war der Durchsatz scheinbar nicht so groß, dass die Würste nicht doch schneller vom Grill genommen wurden. Schwer zu sagen. Naja, und das Brötchen war dann auch so ein bisschen, war halt schon nicht vom Nachmittag, sondern eher vom Morgen des Tages. Und dann werden sie werden ja erst weich und dann hart. Also es war noch nicht hart, sondern noch in diesem Zustand, wo es zu weich und knautschig war dann. Also nicht mehr gewollt frisch knautschig, wie ich ja finde, gute Brötchen sein sollten, sondern ja, ein bisschen drisch. Sodass ich dann in der Summe auf eine, oh, jetzt muss ich nachdenken. Nee, ich glaube, 3 von 5 Kartoffeln hatte ich, glaube ich, gegeben.
Und ja, ich meine auch.
3 von 5. Immer noch eine gute Wurst. Aber ich meine natürlich, eine sehr schlechte Wurst, da solltet ihr nicht mehr hingehen zum Schwenkgrill. Das ist auch über lange Schlange.
Es gibt auch die neuen Wurstbuden, die sind wahrscheinlich viel besser, weil die neu sind.
Ja, also geht mal dahin, ist viel besser, dann ist auch am Schwenkgrill nicht mehr so eine lange Stange. Ja, und ich glaube, also weil so viel gab es drumherum, glaube ich, diesmal auch nicht zu sagen. Und wir haben, glaube ich, viel zum Sport zu besprechen. Oh ja. Ich glaube, dann gehen wir auch schon in die erste Halbzeit und fragen uns, ja, also heute wirklich, woran hat es hier liegen?
Woran hat es hier liegen? Die erste Halbzeit.
Ja, das Heimspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern und dort hatte man immer noch gefühlt Schaum vor dem Mund wegen des Flaschenwurfs von vor einem Jahr, ignorierend, dass es dazwischen bereits ein weiteres Spiel untereinander gegeben hat. Irgendwie haben auch die Fernsehsender das gefühlt nicht mitbekommen gehabt, dass es ja doch zwischendurch schon ein 3-1 in Kaiserslautern gab. Aber das ist ja dann nicht die wahre Rache und so. Und die Geschichte, die man halt da so erzählen kann, die ist natürlich viel toller, bla 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 bla. So viel dummes Gerede manchmal. Ich bin echt froh, dass ich die Spiele meistens im Stadion sehe. Schöner Versprecher. Und nicht im Fernsehen, aber wenn ich mir das so hinterher, dieses Gerede manchmal nochmal angucken muss. Ihr tut mir alle leid, die das so häufig auf Sky im Fernsehen gucken müssen.
Das ist ja, gestern echt. Ja auch wieder so, ja und auch toll, wie sie das mit der Relegation hinter sich gelassen haben. Ey Leute, es ist der 10. Spieltag.
Wir haben fast ein Drittel der neuen Saison gespielt, ja. Wobei wir das Thema Relegation vielleicht ganz kurz heute einmal anschneiden müssen. Aber dazu kommen wir später dann auch nochmal. Gucken wir uns mal die Aufstellung an. Da gab es tatsächlich einige Änderungen im Vergleich zum Auswärtssieg in Regensburg. Das hing natürlich auch damit zusammen, dass die Gelbsperre von Andrea Hoffmann überstanden war und er aus nachvollziehbaren Gründen zurück in die Mannschaft für Jordi de Weis kam, einfach weil Hoffmann bisher eine sehr gute Saison spielt und auch natürlich als Kapitän ist es auch nicht verkehrt. Giovaniak kam zurück in die Elf für Shinter Appelkamp. Isaac Bergmann-Johannesson rückte auf die 10 und Arc bildete also die Doppelsechs mit Zimmermann. Dann gab es einen Wechsel auf der rechten Seite, der jetzt auch nicht komplett aus der Luft gegriffen war. Jonathan Niemietz kam für Felix Klaus. Insofern nicht aus der Luft gegriffen, dass wir ja auch in Regensburg moniert hatten, dass halt in der wenigen Zeit, die Niemietz da gespielt hatte, eigentlich schon mehr Impact auf das Spiel von ihm war als von Klaus und wahrscheinlich hat Thune das ähnlich gesehen und er hatte das auch, glaube ich, bei Sky von dem Spiel so ein bisschen so begründet, dass er halt in der kurzen Zeit so viel bewegt hat, dass er es an der Zeit fand, ihn jetzt mal wieder von Anfang an zu bringen. Naja, und am spannendsten war sicherlich die linke Seite, auch wenn der Kicker malt das hier vollkommen abstrus falsch das sieht auf.
Ganz komisch aus.
Daniel Thune hat es nämlich auch erklärt. Er hat es so spielen lassen wie in der Schlussphase in Regensburg. Und zwar hat er Tim Rossmann auf die linke Verteidigerposition für Joshua Kwasi in dieser Partie gesetzt. Rossmann, der das, wie er selber auch gesagt hat, aus Jugendtagen und Thune meinte auch aus der Nationalmannschaft wohl kennt, also Nachwuchsnationalmannschaften. Also auf der Linksverteidigerposition Tim Rossmann und vorne links Mairon van Brederode, der kann man schon so sagen, vielleicht so der Spieler war, dessen Einwechslung den Sieg für uns, also unseren Sieg gegen Regensburg dann so ein bisschen eingetütet hat. Und das hat er, wie ich übrigens fand, um das hier kurz vorweg nahm, auch gestern durchaus bestätigt. Also eine relativ offensive linke Seite. Ob zu offensiv oder nicht, da gehen die Meinungen bereits auseinander. Ich habe mit unserem Podcast-Freund Tobi darüber diskutiert. Aber dazu kommen wir, würde ich sagen, gleich in der Analyse. Als erstes kommen wir aber zum Spielfilm der ersten Halbzeit. Die Partie geht eher kontrolliert los. Ich meine, so kennen wir Fortunas Spielweise und der FCK, das wird auch relativ schnell deutlich, ist nicht angetreten, um hier das Spiel zu machen, sondern grundsätzlich, um auch aus einer kompakten Defensive auf Umschaltmomente und vor allem auf Flanken, auf Racken Ache zu setzen. Es gibt da mal so zwei Flankensituationen, wo Ache auch zum Kopfball kommt. Beides aber jetzt also wirklich meilenweit vom Tor entfernt, dass man es nicht als Chance bezeichnen kann. Ansonsten passiert da auf unserer Seite relativ wenig, zumindest in der Anfangsphase. In der 11. Minute hingegen gibt es auf der anderen Seite einen Schuss von Kovnatski, der abgeblockt wird, und es gibt daraufhin eine Ecke, die Kral etwas kurz in den Rückraum abwehrt, und da ist dann Emmanuel Ior, der abzieht, aber der Schuss wird ja vom Tim Oberdorf, der durch die Ecke da noch steht, vom Torwart leider vom Tor weg abgefälscht. Das war ansonsten ziemlich gefährlich sogar. Wir zählen einfach mal mit, das wollte ich heute machen. Mhm. Erste Chance Fortuna Düsseldorf. Ja, in der 14. Minute hat dann aber auch der SFC Kaiserslautern seine erste Chance und leider führt die gleich zum 0:1. Da ist es im Aufbauspiel Isaac Bergmann-Johannesson, der gerade als die Mannschaft sich nach vorne orientiert, einen relativ unbedrängten Fehlpass im Mittelfeld spielt, und dadurch kann Yokota auf lauterer Seite auf der rechten Außenbahn, also auf unserer linken Defensivseite, kann er in die Mitte flanken, weil Giovanni Arc von einer Körpertäuschung mit Übersteiger ja aus dem Spiel von ihm genommen wird. Und in der Mitte sieht dann André Hoffmann nicht gut aus, weil er einfach nicht nah genug dran ist an Hanslik, um diesen Schuss, oder was heißt Schuss, der stellt halt den Fuß rein, ne, in die lange Ecke, dann abzublocken. Also wie immer bei Gegentoren natürlich irgendwie gemeinschaftliche Fehler, ne? Es ist jetzt nicht Arcs Ding alleine oder Hoffmanns Ding alleine, auch Johannesson spielt da den unbedingten Fehlpass. Hier würde ich aber dann zum Beispiel die linke Seite, wo ich es eben angedeutet hatte, und jetzt analysiere ich schon, was eigentlich Quatsch ist, würde ich aber zum Beispiel die linke Seite, die einfach in der Vorwärtsbewegung bei diesem Fehlpass war, würde ich da zum Beispiel rausnehmen. Aber bleiben wir doch besser im Spielfilm. In der 17. Minute notieren wir die zweite Chance für Fortuna. Da ist es eine Einzelaktion von Ior, der in die Mitte zieht und aus 18 Metern flach mit links knapp am Tor vorbeischießt. Ich erinnere mich noch an meinen Kommentar im Stadion: nicht schießen. In der 20.
Hast du mehrfach gesagt.
Ja, sollte auch recht behalten haben, weil keiner dieser Bälle im Tor war. In der 20. Minute setzt sich dann Tim Rossmann auf der linken Seite durch. John Zimmer möchte, sagen wir mal, eine leichte Berührung Rossmann zum Anlass nehmen, um einen Foul zu ziehen. Aber Frank Willenborg, der heute eine sehr großzügige Linie als Schiedsrichter gefahren ist, lässt das Spiel weiterlaufen. Rossmann legt in den Rückraum zu Jonathan Niem jetzt ab, der direkt mit der Innenseite den Ball aufs Tor bringt, aber Kral hält den relativ stark. Man muss aber auch vielleicht sagen, dass Niem jetzt da einen noch besseren Abschluss suchen kann. Das war aber eine Riesenchance und damit die dritte Chance, die Fortuna hatte in der ersten Halbzeit. Und nur eine Minute später ist es wieder Jonathan Niem jetzt, der sich diesmal nach innen durchsetzt und mit dem linken Fuß auf die lange Ecke abzieht. Und auch da geht der Ball knapp am linken Winkel vorbei. Wir notieren die vierte Chance für Fortuna Düsseldorf in dieser Situation. Wir haben dann in der 22. Minute eine Situation, von der ich mich anfangs gefragt habe, ob sie ursächlich für die Verletzung von David Kovnatski war. In einem Zweikampf mit Elvedi kriegt er einen Schlag aufs rechte Knie. Wie wir aber später sehen können, ist die eigentliche Verletzung am linken Knie. Das heißt, diese Situation ist dann nicht ursächlich. Wir sehen aber schon an der Vielzahl der Chancen in dieser Phase, also Fortuna ist bemüht, hier vor allem nach vorne zu spielen, hat die Chancen. Lautert steht zwar halbwegs gut, aber hat kaum Offensivszenen, die nennenswert sind eigentlich in dieser Phase, und führt sehr, sehr schmeichelhaft schon nach einer halben Stunde. Da gibt es dann die nächste Situation. Eine Ecke von Giovanni Arc wird von Brederode kurz abgelegt. Der passt auf Tim Rossmann am rechten Strafraumeck, welcher in die Mitte aufs lange Eck flankt. Kovnatski geht zum Kopfball hin, ist, meine ich, sogar auch vor Kral am Ball, und er bekommt aber dann beide Fäuste von Kral ins Gesicht. Etwas kurios, was dann passiert: Willenborg zeigt erst auf den Elfmeterpunkt, der Linienrichter zeigt dann aber auf Abseits. Es war dann auch im Stadion eine sehr seltsame Körpersprache, also es war sehr uneindeutig, was denn da jetzt ist, aber nach VAR-Überprüfung gibt es also Elfmeter. Lange Behandlungsphase Kovnatskis, bei der er wohl sich diese Verletzung am Knie zugezogen hat und, wie man gehört hat, vielleicht auch eine Gehirnerschütterung. Also den hat es richtig übel erwischt. Er muss da dann auch in der 38. Minute bzw. 37. Minute sackt er zusammen und muss dann mit gekühltem Knie und Tränen im Gesicht vom Platz begleitet werden. Für ihn kommt dann Vincent Vermey. Den Elfmeter hatte vorher Isaac Bergmann-Johannesson, ja, wie es so seine Art ist, unprätentiös in die Mitte verwandelt. Und da haben wir dann also hier die Chance Nummer 4.
5, glaube ich sogar schon.
War das schon die, es war schon die fünfte Chance, genau. Denn die anderen Szenen, die dann noch kommen, wollte ich dann nicht als Chancen zumindest werten. Es gibt dann noch mal eine Flanke von Tim Rossmann, ziemlich gute Flanke von links, die Niemietz frei vom Tor annehmen kann, aber der Ball springt ihm vom Fuß und dadurch wird es dann leider keine Chance, war aber eine sehr gefährliche Situation. Und dann ist es noch mal Ioa, der ja mit dem eigentlich das ganze Spiel über überforderten Kleinhansel auf der linken Seite, den er da dupiert, Vermey steil schickt, wir im Grunde 2-1 aufs Tor laufen, doch Vermeys flache Reingabe wird von Sürch geblockt. Johannesson wäre in der Mitte komplett frei gewesen. Ja, und dann ist es sogar noch mal Tim Oberdorf, der eine verlängerte Ecke nicht hart genug aufs Tor bringt. Das waren dann keine richtigen Chancen mehr am Ende, aber es zeigt, wie viele Offensivsituationen wir hatten und dass selbst das Unentschieden zur Pause absolut schmeichelhaft für Lautern war. 5-1, sagt mein persönlich jetzt im Rewatch, im Real-Life-Rewatch notierter Chancenzettel. Ja, eine komische erste Halbzeit, aber natürlich noch nichts im Vergleich zu dem, was in der zweiten Halbzeit passieren sollte. Aber im Grunde finde ich, was man positiv sagen konnte, Fortuna hat sich von dem Rückstand gar nicht beirren lassen. Etwas, was wir diese Saison hier und da ja schon mal erlebt haben, hat ihren Stiefel weiter runtergespielt. Und Lautern hatte gerade offensiv spielerisch da wirklich überhaupt nichts entgegenzusetzen. Die standen hinten gut und ja, man hat schon immer gespürt, dass Hanslik und Ache da vorne gefährlich sein könnten, wenn sie denn eingesetzt würden, aber das ist ja im Grunde gar nicht passiert. Und ich fand es gut, wie wir eigentlich das Pendel immer weiter und weiter Richtung Strafraum der Lauterer haben ausschwingen lassen. Es waren jetzt vielleicht nicht nur 100%ige dabei, aber ich würde sagen, so von den Chancen mindestens mal die Rückgabe von Rossmann auf Niemietz, die dieser dann zu harmlos einfach aufs Tor bringt, das war eine ganz, ganz dicke Chance. Eigentlich muss da schon der Ausgleich fallen. Ne? Und ja, also klar, es fällt dann durch den Elfmeter und das ist hochverdient, aber wir müssen eigentlich, und das ist für mich der Kritikpunkt übrigens an der ersten Halbzeit, da gab es halt den einen Aussetzer, ja, das passiert defensiv, aber in der ersten Halbzeit haben wir das Spiel vor allem, also da hat mir vor allem das Offensiv nicht gefallen. Da haben wir einfach viel zu wenig aus dieser Überlegenheit gemacht. Ne? Also ich weiß, dass es war schwer und es war tückisch gegen so einen Gegner, aber Daniel Thun hat später gesagt, das Spiel hatten wir heute in der Defensive verloren. Und ja, dem möchte man nicht widersprechen bei 4 Gegentoren. Aber ich finde, man kann auch kritisieren, dass wir eben in der Offensive nicht mehr daraus gemacht haben.
Ja, aber natürlich, was man nicht unerwähnt lassen darf, ist, dass Kaiserslautern der Matchplan, den sie sich zurechtgelegt hatten, natürlich extrem aufgegangen ist, spätestens in dem Moment, wo sie das 1-0 machen und dann eigentlich gar nichts mehr fürs Spiel tun müssen. Ne? Und das ist ja etwas, was uns in den vergangenen Wochen mehrfach auch aufgefallen ist, dass wir dann spielerisch, warum auch immer, nicht in der Lage sind, so tiefstehende Mannschaften ja so intensiv zu beschäftigen, dass wir da gute Situation, also oder zumindest, dass wir diese Torgefahr besser haben. Also unsere Kontermomente sind gut, aber so wie es der HSV im letzten Halbspiel auch schon gemacht hat, wir werden zurzeit ein bisschen mit den eigenen Waffen geschlagen, zumindest versuchen es die Gegner, ne?
Nee, das kann man auf jeden Fall sagen, genau diesen Punkt mit den eigenen Waffen geschlagen zu werden. Ich wundere mich da auch, wobei ich jetzt das Thema Restverteidigung in eigentlich nur eine Szene in der zweiten Halbzeit heute wirklich akut fand. Mhm. Das hat ja Daniel Thun nach dem Spiel dann, ich glaube, auf der Pressekonferenz auch noch mal so ein bisschen widerlegt. Da würde ich ihm auch zustimmen. Das war heute jetzt nicht so sehr das Problem. Was denn das Problem war, das ist übrigens eine sehr gute Frage, die wir versuchen werden, noch bei der zweiten Halbzeit zu beantworten, aber ich finde, wenn wir bei der ersten Halbzeit bleiben, dann war das Problem in der ersten Halbzeit, dass wir einmal nicht aufpassen, dann dieser Sache hinterherlaufen, aber eigentlich machen wir das gut. Ich finde, wir spielen eine gute erste Halbzeit und dass wir einfach nur aus dieser Überlegenheit nicht genug machen, aber eigentlich haben wir ja sogar genug Chancen dafür. Also es gibt, finde ich, gerade in der ersten Halbzeit nicht so unglaublich viel, was man der Mannschaft vorwerfen kann. Da lief es eigentlich nur in die richtige Richtung, will ich damit sagen.
Ja, nee, ist schon richtig. Noch einmal aufs Tor geschaut. Ja, die auf der Außenbahn, die Situation ist gut von Yakoto, heißt er? Yakoto gelöst?
Yokota.
Von dem japanischen Spieler des ersten FC Kaiserslautern. Was mich halt da im Rewatch ein bisschen gewundert hat, aber das hat natürlich mit nach vorne Ausrichtung der Fortuna zu tun, ist, dass Arc halt auf die Linksverteidigerposition aus dem defensiven Mittelfeld rausrücken muss.
Ja, das habe ich ja eben erklärt.
Ja, genau, weil Rossmann und San Brederode natürlich im Offensivdrang sind. Aber das ist halt.
Aber das ist ja der normale Aufbau, nur dann darf halt ein Mann wie Jonasson, wenn er von der Abwehr den Ball bekommt, darf den halt, und er ist nicht mal stark bedrängt in der Situation, darf halt nicht den Ball dem Gegner in die Füße spielen, wenn gerade die Außenspieler auf dem Weg nach vorne sind. Ne?
Ja, ich glaube, es ist ja auch da wieder eine Fehlerverkettung. Ne? Johannesson spielt den Ball etwas schlampig, halb diagonal nach vorne, aber der Passempfänger, ich weiß nicht, wer es da in dem Moment ist, läuft halt auch.
Kovnatski, glaube ich.
Ja, läuft halt auch hinter den Kaiserslauterer Abwehrspieler. Also auch der Laufweg ist
ja
nicht.
Ja, Moment,
ideal,
aber das,
ne?
Kann.
Also
Nee. Du kannst ja nicht dem Passempfänger vorwerfen, dass, wenn der Abwehrspieler grundsätzlich erstmal vor ihm steht und dann Pass in seine Richtung gespielt wird, dass er den jetzt nicht auf 2 Metern noch überholt. Wie soll denn das gehen? Das ist doch nicht Kovnatskis Fehler. Das ist der Fehler des Passspielers, aber nicht des Passempfängers. Es ist ja nicht so, dass er da hinten irgendwie wartet und nichts tut. Aber wenn du halt als passspielender Spieler siehst, da steht ein Verteidiger vor meinem Stürmer, dann passt du den Ball da nicht hin. Und das ist ja in dem Fall so. Da sehe ich jetzt den Passempfänger nicht drin. Ich sehe da Johannesson drin. Arc macht halt, also qua seiner Position, rückt er dann halt auf die Außenbahn, weil er natürlich absichert in der Situation. Das ist ja auch dann sein Job. Da lässt er sich halt düpieren, Arc, ne? Das, also auch zu einfach düpieren, muss man sagen. Das ist so mit einer Körpertäuschung. Ich glaube, er macht so einen kleinen Übersteiger und dann ist Arc komplett raus. Ne? Dann kann der frei in die Mitte flanken. Flanke ist natürlich auch sehr gut, ne? Die kommt genau dahin, wo es wehtut. Oberdorf steht da nicht, also der steht einfach, der verteidigt den Raum, aber er steht nicht da, wo die Flanke hinkommt. Das kann man jetzt Oberdorf, finde ich, nicht vorwerfen in der Situation. Hoffmann ist halt der Spieler, der da dran ist. Der muss den Fuß halt dazwischen kriegen, dass der Ball nicht aufs Tor kommt. Und da ist Hoffmann aber nicht schnell genug, ob gedanklich oder Antritt ist jetzt dahingestellt.
Ja, Hanslick geht es in so einem Halbkreis irgendwie so um ihn rum.
Er macht das gut, aber er muss ja auch quasi nur mit dem Außenriss den Fuß noch reinstellen. Ja. Ne? Weil es halt eine gute Hereingabe ist. Ne? Also Yokota hat ein sehr starkes Spiel gemacht, Hanslick ein noch besseres, ne? 2 Tore und 1 Assist dann. Aber das war halt schon stark gemacht. Sowas kann aber auch passieren. Also da habe ich jetzt nicht so grundsätzlich ein Problem mit diesem Tor. Ne? Das ist ja immer eigentlich eine Verkettung von Fehlern, da sehen wir heute auch noch ein paar, aber die Reaktion war ja vollkommen in Ordnung und wie gesagt, ich finde, in dieser ersten Halbzeit gibt es, außer dass man eigentlich sogar vielleicht in Führung gehen muss, gibt es relativ wenig zu kritisieren, meiner Meinung nach. Ich fand nicht, dass Lautern irgendwie diese linke Seite von uns als Schwachpunkt genutzt hat. Da ist jetzt nicht so, dass der Angriff über Angriff drüber gelaufen ist, weil es gab keine Angriffe von Lautern. Das hat schon eigentlich gut funktioniert und ich würde es auch in der zweiten Halbzeit nicht ursächlich für die heutige Niederlage sehen, dass unsere linke Seite da vielleicht zu offensiv aufgestellt war oder dass gar zum Beispiel Rossmann das komplett schlecht gemacht hätte oder so. Aber da reden wir jetzt, glaube ich, in der zweiten Halbzeit über Defensivverhalten noch ein bisschen mehr. Ich würde aber sagen, bevor wir zu dir kommen, schauen wir auf etwas anderes, nämlich
die Pyro-Ecke, die dem Andi gehört.
Alleine.
Ja.
Andis Pyro-Ecke.
Meins, alles meins. Andis Pyro-Ecke am 10. Spieltag, 26. Oktober 2024. Die Fortuna-Fans hatten, ich habe es Choreo genannt, ich bin dann korrigiert worden von unserem Freund und Helfer Dominik Fanbeauftragter seines Zeichens, dass keine Choreo sei, sondern ein Intro. Und dann zeigte ich auf den Zettel, der neben seinem Kopf hing, an einer Säule hinter der Süd, auf der stand Choreo. Und dann war er ganz irritiert, warum das denn als Choreo keine Ahnung, was da, ob es da irgendwelche internen Unterschiede gibt zwischen einer Choreo und einem Intro oder ob das so ein, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es war.
Hab da auch keine Definitionsfaktoren. Ist es die Größe, Aufwand, Kosten? Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatten die Fortuna-Fans links und rechts der zentralen Stehplätze ein rot-schwarz-weißes Banner jeweils vom Unterrang in den Oberrang hochgezogen oder andersherum runtergelassen, hatten dann die farblich dazu passenden Fähnchen verteilt und eine Menge Rauch gezündet in weiß und rot und hatten einen Schriftzug, auf dem ganz groß Fortuna stand und der optisch an eine, ja, ich denke mal an Marmor oder Stein erinnern soll. Ihr werdet das, je nachdem welchen Podcatcher ihr benutzt, jetzt gerade sehen können. Ja, das sah sehr schick aus, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Kaiserslauterner Fans waren mit ja, gut 5, vielleicht fast 6.000, möchte man meinen, da. Es war der Gästeblock sehr gut gefüllt.
Der war ausverkauft, ne?
Genau, und auch die angrenzenden Blöcke.
Ja, und aber auch auf der Haupttribüne und im Familienblock auch Lauterer Fans. Ich frage mich übrigens immer, wo die Familien dieser Lauterer oder dieser Gästefans im Familienblock sind. Denn Kinder und EhepartnerInnen sind da irgendwie selten zu sehen, finde ich.
Nee, kann ich was zu sagen. Die Fortuna, weil ich nämlich auch von dieser anscheinend neuen Regelung profitiert habe. Ich habe ja für meine Nichte und ihren Mann auch Tickets besorgt. Die beiden saßen im Block 13, was formal auch noch zum Familienblock gehört. Und auch für die beiden habe ich einfach 2 Eintrittskarten gekauft. Du kannst also anscheinend mittlerweile Erwachsenen-Vollpreis-Einzelkarten für diesen Block kaufen. Und du hast nur Vergünstigungen, wenn du denn auch Kinderkarten dazu nimmst.
Ah, ja, das ist gar nicht so dumm.
Um es mal in Zahlen auszudrücken, also jede Karte, die ich gekauft habe, hat 35 Euro gekostet.
Okay, im Block, ja, das 13. ist nicht Familienblockpreis, ja.
Und ich weiß nicht, was der Familienblockpreis wäre, aber
20 für Erwachsene und 10 für Kinder.
Ja, so. Und ist prinzipiell gar nicht so schlecht, dass man, glaube ich, diese Möglichkeit eröffnet, dass man sagt, ja, okay, wenn du Familie bist, kriegst du es billiger, wenn nicht, zahlst halt einen Vollpreis, kannst trotzdem noch okay gucken. So.
Sinnvoll, zumindest bei Spielen, wo jetzt, gut, jetzt heute war wahrscheinlich die Nachfrage schon relativ hoch, ne? Also vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wie die Regelung ist, aber vielleicht ergibt es vor allem Sinn, das dann zu machen, wenn noch so Einzelplätze verfügbar sind und eben nicht mehr komplette Vierer, Sechser und sonst was rein. Also ich finde es nicht sinnvoll, das am Start eines Vorverkaufs für ein Spiel zu machen eigentlich. Weil da willst du ja wirklich den Familien auch die Chance geben, Familienblock-Buchungen für Kinderkarten und sowas zu machen. Und erst wenn sich dann, finde ich, vielleicht so 2-3 Wochen vorher herausstellt, dass sie, oder ist vielleicht schon zu lang, eine Woche vorher herausstellt, dass da jetzt sich nicht mehr viel tut, dass man dann sagt, okay, jetzt, also wie so eine Vorverkaufsphase, weißt du, was ich meine?
Also ich habe das vor, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber in etwa vor 2 Wochen habe ich die Tickets gekauft. Vielleicht sogar schon ein paar Tage länger her. Vielleicht kann uns da ja jemand, der das weiß, eine Info zukommen lassen, ob das jetzt immer so sein wird oder ob das vielleicht für das Spiel, weil der Vorverkauf schleppend angelaufen ist in dem Block oder sowas. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber das wird der Grund sein, warum da die Menschen sitzen. Und ja, auf der Haupttribüne, Business Seats oder sowas, saßen auch ein paar Lauterer. Das sah aber so aus, als seien das Tickets, die Lauterer Spieler oder die von Lauterer Seite aus dort vergeben wurden. Denn man winkte den sich warm machenden Auswechselspielern intensiv zu und diese winkten zurück. Also das scheint da irgendwelche Verbindungen zu geben.
Offensiv jubelnde Menschen im Heimbereich,
ja, liebe ich
des
sehr.
Gastes sind halt einfach immer nur unnötige Provokation und ich finde auch so ein bisschen gebührt sich das nicht. Also man darf sich ja freuen, man muss jetzt nicht komplett schweigen, aber ich finde da wirklich jubelnd aufstehend die Arme hochreisen.
Ja, die ganze Zeit auch mit
man muss das nicht
und
tun.
Sowas.
Muss man nicht machen. Nee. Also dafür geht man in den Gästebereich oder in die angrenzenden Blöcke, aber nicht auf andere Tribünen, die gar nicht in der Nähe sind. Das, finde ich, gebührt sich nicht. Aber das nur am Rande vielleicht.
Genau, aber Lautern mit vielen Menschen da, haben auch ordentlich Rabatz gemacht, haben viel Lärm gemacht. von der Fortuna-Kurve.
Zumindest in dann, als es lief, möchte man ja auch noch vielleicht dazu erwähnen. Also ich würde jetzt sagen, nach dem Ausgleich und mit der Führung der Fortuna, da kam dann auch nicht so unfassbar viel
ja,
aus der Ecke da. Ne?
Das stimmt, ja. Da war dann die Fortuna besser zu hören. Insgesamt gab es ein paar Momente, wo das ganze Stadion mitgegangen ist, aber irgendwie nicht so richtig. Auch, was wir auch kurz im Stadion schon besprochen hatten, Ende der zweiten Halbzeit haben ja sehr, sehr viele Kaiserslauterer Spieler große muskuläre Probleme und müssen sich regelmäßig hinsetzen bei Einwurfpausen und sowas. Dass sowas nicht auch mal mit einem geltenden Pfeifkonzert, ich versuche sowas dann anzustimmen, aber vielleicht können die Leute auch nicht so viel pfeifen. Also, ja, ich war ein bisschen enttäuscht tatsächlich von der Stimmung.
Story of our home matches, ne? Man muss ja, es ja wirklich irgendwie leider sagen, ja. Es gefühlt, also vor allem, wir sind ja auch eine Weile dabei, das war alles schon mal besser. Ja. Das ist so der Punkt. Das ist ja nicht so, dass es ein grundsätzliches schon immer, also natürlich hat Fortuna jetzt nie zu den, also kein Mensch auf der Welt hat gesagt, boah, der krasseste Hexenkessel steht in Düsseldorf. Das hat noch nie jemand gesagt, aber es ist ja kein Problem, was wir schon seit 20 Jahren haben, sondern das ist irgendwie in den letzten Jahren, und nein, es ist jetzt nicht nur durch Fortuna für alle irgendwie gekommen oder so etwas. Wir haben diese Probleme, dass die Stimmung, die ja aus der Zentrale, von der Süd, aus den Ultrabereichen kommt, da wird natürlich schon viel versucht. Da kann man immer die Kritik anbringen, dass es halt teilweise eben zu viel Singsang und zu wenig matchbezogen ist. Das ist natürlich auch immer ein bisschen Geschmackssache, das verstehe ich auch. Aber grundsätzlich wird da ja wirklich alles getan, damit da was passiert. Und ja, es ist das alte Problem, die Blöcke darüber werden gefühlt nicht angezündet. Daneben ist es ein bisschen besser geworden, habe ich manchmal den Eindruck, aber auch da franzt es so zu den Seiten aus. Mein persönlicher Ansatzpunkt, mein Gedanke dazu ist, ich glaube, man müsste den Oberrang der Südtribüne zur klaren Support-Singing-Area umfunktionieren. Also mit Hinweisen und auch mit dem Hinweis, hier wird gestanden, auch wenn hier Sitzplätze grundsätzlich vorhanden sind. Damit die Leute da halt wissen, okay, das hier ist nicht einfach günstig das Spiel gucken und so schön in der Nähe der Ultras zu sein, damit man deren Stimmung mitbekommt, sondern hier heißt es mit anpacken, mitmachen. Da darf sich keiner beschweren, wenn vor einem jemand steht und sonst was. Dann muss man auf die Seite gehen, auf die Tribünen. Denn ich glaube, anders werden wir das nicht schaffen, die Stimmung von dort weiter zu verbreiten. Du wirst nicht automatisch erwarten können, dass auf der Gegengerade oder in den VIP-Bereichen an der Mittellinie oder gar hinten im Familienblock bei uns, dass von da die Stimmung kommt. Die muss bis dahin gelangen, die muss überschwappen.
Ja, es reicht eben nicht, wenn jetzt mal ganz grob gerechnet 4.500, vielleicht 5.000 Menschen, die da unten in dieser Zentrale stehen, wenn die halt Rabatz machen, das muss in so einem 50.000er Stadion schon ein paar mehr Menschen noch ergreifen.
Und genau deshalb der Punkt, wenn ihr oben auf der Südtribüne im Oberrang seid, aus meiner Sicht, aus meinem Verständnis oder aus unserer Sicht, unserem Verständnis hier, seid ihr dann auch verpflichtet, dort zu unterstützen. Denn dafür seid ihr halt da nah dran und ihr seid dann mitverantwortlich, dass die Stimmung aus den zentralen Ultra- oder Supportbereichen, es sind ja nicht nur Ultras da, dass die auf den Rest des Stadions verteilt wird. Und wenn da der Oberrang schon nicht mitmacht, dann klappt das alles nicht.
Ja, richtig. Dementsprechend gibt es von mir für gestern ein bisschen gerettet durch das schöne Intro, 3,5 von 5 Pyrofackeln.
Ja, und dann gehen wir mal in den Teil des Podcasts, der vermutlich am meisten wehtun wird, nämlich die zweite Halbzeit.
Woran hattet ihr Lege? Die zweite Halbzeit.
Woran hattet ihr Legen in der zweiten Halbzeit? Das wollen wir uns jetzt leider mal zu Gemüte führen. Ich habe es schon zweimal gemacht, einmal im Stadion und einmal nochmal vor dem Fernseher. Sie beginnt gut mit Ja, also einer Fortuna, die relativ klar macht in den ersten Minuten nach der Pause, dass sie genau da weitermachen möchte, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hat. Ich finde, gerade in dieser Phase ist Van Brederode sehr auffällig und kann dann auch teilweise nur durch rüde Fouls gestoppt werden. Und so ist es dann kein Zufall, dass er in der 49. Minute das 2:1 erzielt. Vermey steckt da nach links den Ball auf ihn durch und Van Brederode zieht nach innen an Jean Zimmer vorbei, der ihn nicht am Schuss hindern kann und er verwandelt flach in die lange Ecke. Ein Tor, das durchaus an einen gewissen griechischen Spieler erinnern mag, ohne dass wir jetzt hier, sagen wir mal, gewisse Hoffnungen in Van Brederode hinein projizieren möchten. Aber das macht er schon sehr stark. Dann haben wir in der 56. Minute einen Freistoß, und das war definitiv ähnlich eine Freistoßvariante wie die Standardvariante nach der Ecke, die zum 1:1 geführt hat. Ein Freistoß, den Giovanni Arc sehr schnell auf Tim Rossmann ausführt. Rossmann sprintet da genau in die Lücke und tunnelt dann Torwart Kral, aber der Ball geht leider nur knapp neben das Tor. Das ist also diese Phase, die Viertelstunde nach der Pause. Lautern kommt da überhaupt nicht über die Mittellinie fast, kann sich kaum befreien und Fortuna hält den Druck hoch und spielt jetzt auch eigentlich hier auf das 3:1. Und das fällt dann auch fast in der 57. Minute. Da ist es Giovanni Arc, der den Ball erobert von Hans Lick. Wirklich eine sehr gute Balleroberung. Mhm. Und dann spielen wir einen Konter, also je nach Interpretationssache in Überzahl oder zumindest in Gleichzahl. Arc zieht direkt ab als ballführender Spieler. Im Nachhinein leicht gesagt, dass er vielleicht da eher Jonas Niem jetzt auf der rechten Seite hätte mitnehmen sollen, um den Ball und den Konter zu Ende zu spielen. Ein Kritikpunkt, den ich ja auch sofort im Stadion dann angebracht habe. Mhm. Sein Schuss geht allerdings an den Pfosten, das heißt ein paar Zentimeter weiter nach rechts und er wäre drin gewesen. Und das Problem ist allerdings, dass dieser Abpraller dann von einem der lauteren Verteidiger rausgepölt wird, im Mittelfeld am Mittelkreis landet. Dort sprinten Zimmermann und Jean Zimmer zum Ball. Zimmermann kommt mit dem Fuß an den Ball, aber er prallt von Jean Zimmer ab und dieser läuft dann frei Richtung unserem Strafraum. Zimmermann halt durch diesen Zweikampf hat natürlich Meter verloren. Hinterher, Zimmer spielt auf die rechte Seite der Lauterer, also unsere linke Seite, wo Tim Rossmann dann Yokota zwar nach innen noch verfolgt, der zieht nämlich nach innen von rechts nach links, und aber sowohl Rossmann als auch Zimmermann, der eben zurückgeeilt ist, können den Schuss nicht verhindern und Yokota im Stile des Arjen Robbins sozusagen vollendet links oben in den Winkel. Kastenmeier, ja, versucht es kaum noch hinzukommen, hat aber auch ja, da eigentlich keine Chance, ist er chancenlos, ganz genau. Und so steht es mit der zweiten Chance von Lautern 2:2. Ne? Wenn wir die anderen Chancen vorher noch zählt von Fortuna, sehen wir da die Chancen 6 und mit dem Tor von Van Brederode Chance Nummer 7. Und Lautern schießt also mit seiner zweiten Chance den Ausgleich. Aus dem Nichts, das muss man dann auch einfach sagen. Ja, es gibt weitere Situationen. In der 60. Minute ist es Arc, der bei einem Kopfball die Flanke unterläuft. Er wird da ein bisschen gedrückt, aber bei der Linie des Schiedsrichters ist das heute gar kein Foul. Zum Glück ist der Schuss danach so harmlos, dass man ihn ehrlicherweise auch nicht als Chance titulieren kann. Das ist halt ein Ball, den Kastenmeier dann einfach aufsammelt. Und ja, dann gehen die Dinge dahin. In der 61. Minute gibt es einen schweren Fehler von Giovanni Arc, der im Spielaufbau als letzter Mann den Ball verliert im Mittelfeld. Ich glaube, da ist es auch Hans Lick, der den Ball ihm abnimmt und dann sofort auf Arche weiterpasst. Arche fackelt nicht lange und schießt direkt einfach gerade aufs Tor, hart, aber unplatziert. Und Kastenmeier, der sich im Rückwärtslaufen befindet, kommt, ja, wird im Grunde, wie man so schön sagt, und hier ist es wirklich wörtlich zu nehmen, auf dem falschen Fuß erwischt, denn er hat noch keine Absprungposition, versucht den Ball im Zurücklaufen noch irgendwie mit dem Fuß zu klären. Das sieht ganz seltsam aus und ja, hat Kastenmeier auch keinen Hehl draus gemacht, dass das sicherlich ein Fehler von ihm war. Und so schießt Lautern nach zwei ja, krassen individuellen Fehlern hier von Arc und Kastenmeier mit der dritten Chance das dritte Tor in der 61. Minute. Also das war eine kalte Dusche. Aber anders als in der ersten Halbzeit spielt Fortuna nicht weiter ihren Stiefel, bleibt Fortuna nicht bei sich, sondern verliert jetzt einfach die Nerven in dieser Phase. Es kommt auch von der Bank in dem Moment kein Impuls. Es wird also nicht gewechselt oder ähnliches. So ist es dann in der 66. Minute ein geblockter Schuss von Oberdorf, der zur Ecke führt. Erneut, der Ball kam halt gar nicht aufs Tor und es entsteht halt nur eine Ecke daraus, aber eine Torchance war das in dem Sinne auch nicht. Nur dann die Ecke in der 67. Minute führt zum 4:2. Hanslik köpft sie hinein, ich glaube eine Ecke von Kleinhansel. Und da ist es Emanuel Ioa, der Hanslik aus den Augen verliert. Auch André Hoffmann ist noch so ein bisschen in der Nähe, aber ich glaube, es war schon Ioas Gegenspieler. Und so schießt Lautern mit der vierten Chance das vierte Tor. Das habe ich so auch noch nicht erlebt.
Also sie hatten ja letztes Jahr auch irgendwie 3 Chancen und 3 Tore. Ne? Sie sind extrem effizient, wenn sie zu uns kommen.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, Lautern wechselt dann, Fortuna unverständlicherweise immer noch nicht. Darüber werden wir gleich reden. Und erst in der 74. Minute, also 13 Minuten nach dem 2:3, kommen Petinovic, Appelkamp und Klaus für Arc van Brederode und Niemietz. Das ändert in dieser Phase dann aber allerdings gar nichts mehr. Fortuna ist super hektisch und nervös auf einmal. Lautern kann sich natürlich wieder komplett auf ihren alten Matchplan zurückziehen. Tut auch offensiv weiterhin nichts, hat keine Offensivszenen, aber kann halt alles hinten weg verdrängen. Ich finde sogar, das Spiel ist ein bisschen zu wild, also wilder, als sich Lautern das wünschen kann. Aber Fortuna macht halt gar nichts daraus, weil diese Pässe alle zu überhastet oder zu hektisch gespielt werden. In der 88. Minute kommt dann noch Danny Schmidt für Tim Rossmann. Da wird dann die Viererkette aufgelöst und wir spielen im 3-5-2, aber auch das ändert kaum noch etwas. In der 89. Minute gibt es allerdings dann doch die Riesenchance auf den Anschluss. Vermey jagt Kleinhansel als letzten Mann den Ball ab, läuft frei aufs Tor zu und schießt aber knapp an Kral vorbei. Muss ein Tor sein, muss man einfach sagen in dieser Phase. Und das ist umso bitterer, dass in der 94. Minute, also schon in der 4. Minute der Nachspielzeit, dann doch noch das 3:4 durch Felix Klaus fällt. Da ist es ein langer Ball von Isaac Johannesson aus dem Mittelkreis, weit auf die rechte Seite und Klaus nimmt diesen Ball sehr schön. Volley läuft da Kleinhansel, der wirklich defensiv katastrophal war in diesem Spiel, läuft ihm im Rücken quasi weg, vollstreckt Volley in die kurze Ecke. Auch Kral sieht da nicht gut bei aus, aber der Treffer kommt einfach zu spät. Und so verliert Fortuna diese Partie und damit das zweite Heimspiel in Folge mit 3:4, trotz eines Chancenverhältnisses von 10:4 Chancen. Und ich glaube, wir haben uns alle gefragt, was war da in diesen 10, 15 Minuten ab der 60. Minute auf einmal los?
Ja, das hatte FC Kölneske Züge.
Ja, das kann man ein bisschen sagen. Ich meine, wir hatten das Spiel 60 Minuten lang komplett im Griff. Lautern war mausetot zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Lautern hat nichts mehr hinbekommen, offensiv. Hat im Grunde seit dem Tor in der 14. Minute war Lautern nur noch in der Defensive zu finden. Klar, das haben sie meistens gut und auch mit der notwendigen Leidenschaft gemacht. Wobei das eigentlich erst so richtig deutlich nach den 2 Führungstoren dann war. Da haben sie wirklich dann sich in jeden Zweikampf reingeworfen, als gäbe es kein Morgen mehr. Aber dieses 2:2, es ist halt eine Einzelaktion, ne, die dann schlecht verteidigt ist. Und das ist übrigens die einzige Szene, wo ich sage, da hat halt unsere Restverteidigung nicht funktioniert, weil da eben Arc mit nach vorne geht. Das ist ja grundsätzlich erlaubt. Aber er wird dann nicht gut von Zimmermann sozusagen defensiv abgesichert. Ne, und Zimmermann verliert natürlich auch mit Pech, aber er verliert halt diesen Zweikampf dann da in der Zentrale. Und dann ist es halt, ja, Rossmann, der halt zwar mitgeht nach innen, aber Jokota macht es halt einfach sehr stark. Natürlich ist das in dem Moment auch Rossmanns Fehler, aber ich finde erneut, das hat nichts mit so offensiver Ausrichtung auf der Außenbahn da zu tun. Und wir können uns ja mal fragen, ob Kwasi oder Gavori das hätten verhindern können. Ich würde jetzt behaupten, wahrscheinlich hätte er das Tor auch gegen die gemacht. Das Problem in der Situation war, dass da halt Zimmer quasi offen auf unser Tor laufen kann und er dann einfach da Yokota so frei einsetzen kann und Yokota da ja kaum Gegenspieler um sich noch herum hat, weil wir eben in eine Kontersituation gelaufen sind hier. Ne? Also ich glaube aber, in dem Moment hat das nichts mit zu offensiver Ausrichtung zu tun gehabt, sondern einfach mit schlechter Konterabsicherung. Ja. Und es darf natürlich niemals passieren, dieses Tor.
Ja, Daniel Thun hat auf der Pressekonferenz sich ja auch dazu geäußert und hatte so gedacht, ja, hätte man vielleicht verhindern können, mit einem kleinen taktischen Foul, ohne jetzt Menschen zu unfairem Spiel anzufeuern, ne? Aber tatsächlich, das wäre die Variante gewesen. Auf der anderen Seite, als ich es mir eben im Fernsehen nochmal angeschaut habe, habe ich mich halt auch gefragt, ja, du hattest eben erwähnt, ne, Zimmermann geht gegen Zimmer in diesen Zweikampf, der Ball prallt unglücklich so weg, dass Zimmer quasi ein bisschen Vorsprung hat. Kann Zimmermann noch hinterher? Hätte er noch eingreifen können, irgendwie durch unfaires Verhalten? Oder hätte er ihn direkt am Mittelkreis umhauen müssen? Ne?
So, das ist der Punkt. Eigentlich macht Zimmermann das ja nicht dumm, sondern er versucht ja, den Zweikampf auf faire Art zu gewinnen. Und das tut er ja auch fast. Er hat ja nur Pech, dass es nicht klappt. Das ist dann natürlich sehr schlecht. Aber im Grunde finde ich das grundsätzlich vom Verhalten ist das ja eigentlich auch sogar okay in diesem Moment. Ich würde auch mal sagen, ja, vielleicht ist ja auch, also sowas kann dann auch nochmal passieren. Ist super ärgerlich, kann passieren. Das Problem ist die Reaktion der Mannschaft darauf. Denn daraufhin, also fühlte es sich auf einmal so an, als hätte dieses Tor was mit der Mannschaft gemacht. Und man fragt sich schon, warum? Ihr habt doch den ersten Treffer locker weggesteckt. Warum lasst ihr euch davon verunsichern? Denn auf einmal, na klar, hat Lautern jetzt das Momentum, kriegt ein bisschen Aufwind, aber Fortuna wird, also ab diesem 2-2 ist Fortuna wie ausgewechselt. Ne? Und ich hatte im Stadion sehr schnell zu dir gesagt, eigentlich schon nach dem 2-2 und bevor das 2-3 fällt, wir müssen hier jetzt was ändern. Die Mannschaft verliert gerade ihren Zugriff auf das Spiel. Und man konnte spüren in dieser Phase, wir müssen jetzt mal etwas hier für ändern. Ich war nicht so glücklich mit Giovanni Arc schon vor dem 2-3. Er hatte auch in der ersten Halbzeit da mal so eine Situation, wo er einen Ball am Strafraum verliert. Er kann sich den aber am Strafraum selbst dann wiederholen. Da ist dann da nichts angebrannt. Aber ich fand, er hatte so ein paar zu sorglose Aktionen. Ne? Beim Konter kann man drüber diskutieren. Da kann man ihm jetzt nicht den ganz großen Vorwurf machen, also dass er da selber schießt, statt das zu Ende zu spielen. Aber am Ende ist es natürlich, weil der Ball auch nicht ins Tor geht, auch nicht die richtige Entscheidung. So, ne? Und ja, also ich hätte ihn in der Phase bereits ausgewechselt und hätte gesagt, na okay, jetzt vielleicht mal Appelkamp bringen, um da auch den Druck jetzt nochmal auf Lautern wieder zu erhöhen und dann damit das Pendel wieder in die andere Richtung umschwingt. Und es passierte dann gar nicht. Und dann passiert halt diese sehr dumme Situation. Und da wurde Arc natürlich vollkommen zu Recht von Daniel Thun angezählt, also nicht angezählt, aber kritisiert für ja auch namentlich, dass das einem Spieler von einem durchaus erfahrenen Spieler auf dieser Position, das darf ihm jetzt nicht passieren, so etwas.
Er dribbelt da in zwei Gegner rein.
Komplett absurd.
Völlig ohne Not und mit ausreichend Anspielstationen. Also allerspätestens zurück zu Kastenmeier, aber auch Johannesson steht dann noch im Mittelfeld frei, beziehungsweise auf der rechten Seite kann er auch noch rausspielen. Und er dreht sich in die falsche Richtung auf und geht in die zwei Mann rein. Und also das habe ich so oft mir angeguckt, mich so viel drüber geärgert.
Und natürlich Kastenmeier, der läuft dann auch sehr hektisch zurück, weil natürlich wieder alle im Aufbauspiel sind. Also im Grunde diese Ballverluste im Aufbauspiel, wie auch schon beim 1-0, ne? So etwas darf halt nicht passieren. So etwas führt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu Gegentoren. Ne? Und wenn wir da solche Fehler machen, dann müssen wir uns nicht wundern. Und da ist es dann natürlich Kastenmeier, also natürlich ist ein Fehler, er musste halt früher schon zur Ruhe kommen. Ich finde auch, man kann ja lang genug sehen, dass Ache jetzt ausholt, um zu schießen. In dem Moment muss er stehen bleiben, der Kastenmeier, um dann einen Abdruckpunkt zum Sprung zu haben. Und er muss ja nicht mal springen, er muss ja im Grunde nur runtergehen mit dem Körper, dann kann er den schon hinter den Ball bringen, ne? Ja. Selbst wenn er nicht festhält, Ache schießt ja aus 20 Metern, der ist gar nicht rechtzeitig da, um den Ball dann aufzunehmen. Und das macht er schon sehr schlecht, Kastenmeier, das muss man dann auch sagen. Und ja, natürlich geht das auch auf seine Kappe, sieht auch unfassbar doof aus einfach.
Ja, also
Naja, und dann passiert, aber das ärgert mich, dann passiert halt immer noch nichts. Und spätestens nach dem Fehler hätte ich zum Beispiel Ark runtergenommen und da etwas geändert. Man hat gespürt, also auch von Niemiec kam überhaupt nichts mehr so. Du hast halt einfach gespürt, boah, die Mannschaft, da rattert es halt gerade. Ich verstehe vielleicht den Gedanken als Trainer, dass du sagst, naja, aber nach dem 1-0 sind wir auch bei uns geblieben, haben das ruhig weitergespielt. Aber da konnte man es ja auch wenige Minuten danach sofort sehen. Ja, das hat, lässt die jetzt gerade hier unbeeindruckt weitermachen. Ja. Aber du konntest sehen nach dem 2-2, dass wir beeindruckt sind, dass wir gerade einen Impuls brauchen. Und das ist der kleine Moment, in dem ich quasi die Triggerwarnung hier ausspreche. Es hat mich erinnert, und es hat mich erinnert, Achtung, Triggerwarnung, an das Relegationsrückspiel, wo wir auch phasenweise in den Seilen hingen und dann auch leider kein Impuls von draußen kam. Und diesen Kritikpunkt möchte ich bei diesem Spiel auch Daniel Thun anbringen. Und nein, jetzt, das ist keine grundsätzliche Kritik an Daniel Thun. Ich finde, auch taktisch haben wir das in dem Spiel, also aus meiner Sicht sind wir das richtig angegangen, auch nach dem Rückstand am Anfang und so. Aber in der Phase hätte ich mir einen Impuls gewünscht. Und ich weiß, es ist hinterher immer schlauer, aber wir haben es gerade bestätigt, glaube ich, dass ich diesen Gedanken auch schon während des Spiels hatte und nicht erst hinterher, dass wir hier was tun müssen. Und es hat letztendlich 13 Minuten nach dem 2-3 schon gedauert. Dass nochmal 3 Minuten nach dem 2-2 fiel, bis wir überhaupt was gewechselt haben. Und da fehlte mir das Gespür, denn die Wechsel, die da kamen, das waren Wechsel, die ich so gecallt habe. Ich habe gesagt, komm, lass Appelkamp für Ack bringen und wir ziehen Johannessen nach hinten und lass Klaus für Niemiec bringen. Ne? Dann, okay, Petinovic und Van Brederode, das war natürlich dem Rückstand dann geschuldet, kam ja auch erst nach dem 2-4, nach der Ecke. Aber man hat gemerkt, die hängen in den Seilen. Und dass dann diese Ecke reingeht, ich hab's im Stadion nicht aussprechen wollen, aber ich hatte vor der Ecke das Gefühl, dass jetzt das 4-2 fällt. Weil ich wollte es nicht jinxen, aber mein Gefühl sagte mir in dem Moment, die sind gerade so von der Rolle, oh oh, diese Ecke kommt jetzt zum ganz falschen Zeitpunkt. Ne?
Ja, zumal ja auch der Schuss, den Oberdorf da wegklärt, auch schon wieder, ne, der Spieler von Kaiserslautern wird nicht angegriffen. Ne? Er kann einfach frei aufs Tor schießen und Oberdorf kann sich noch da reinstellen in den Schuss. Also auch das war ja schon wieder eine Situation, in der man ja einfach eine unnötig gefährliche Situation heraufbeschworen hat. Ne?
Ja, eine Chance war es jetzt irgendwie nicht, weil der Ball halt ja gar nicht erst irgendwie aufs Tor kommen kann. Also nicht mal in die Nähe. Du weißt nicht mal, ob der aufs Tor gekommen wäre oder sowas. Ja. Aber es ist halt, da sind wir zu offen, weil wir eben so hektisch dann da hinten sind. Ne? Wir haben dann überhaupt keine Ruhe mehr am Ball. Wir spielen gar keinen vernünftigen Ball mehr nach vorne. Und ja, aber dann pennt halt Ior da bei dem Kopfball, wie gesagt, Hoffmann würde ich auch nicht 100% da vielleicht rausnehmen, aber es ist eher Ioas Ding. Kastenmeier kommt an den Aufsetzer, kann ihn aber nicht mehr vom Tor wegbringen. Da sehe ich eher keine große Schuld, aber an einem guten Tag kann er den vielleicht auch noch irgendwie raushauen. Ne? Also ohne dass das jetzt sein Ding war. Und man muss dann aber auch fairerweise sagen, also bei aller Kritik, es wurde auch nicht besser mit den Einwechslungen dann, ne? Weil eben diese Hektik, die blieb dann halt. Also ich will mich jetzt nicht auf Appelkamp einschießen, aber ich bin aktuell so enttäuscht, was man von ihm bekommt. Ne? Auch da kamen keine gescheiten Aktionen, also einfach, weil man weiß, was dieser Spieler kann und was wir schon von ihm gesehen haben. Da kamen keine Impulse, also auch hier wieder keine Werbung, finde ich, für einen Einsatz in Münster, einen Startelf-Einsatz.
Eher wenig, ne? Also auch Fehlpässe, genau. Offensiv, kommen wir gleich zu.
So, und das ist so das Problem. Und na klar, Lautern spielt dann, zieht dann die dunkle Künste, ne? Das kennt man von dieser Mannschaft. Da hat man viel Probleme mit der Schwerkraft. Also auch so viele Krämpfe, wie man auf einmal hat, da sollte man die Fitness mal hinterfragen. Zwinker, Smiley. Das ist manchmal schon ein bisschen anstrengend, sowas zu sehen. Das ist auch nicht die Art Fußball, die ich sehen will. Und glücklicherweise ist es auch kein Fußball, den Fortuna Düsseldorf spielt. Aber hey, jeder hat einen anderen Anspruch an Ehre. Wenn man das in Lautern halt geil so findet, dann ja, bitte, dann spielt ihr halt so Fußball. Es war ja in dem Fall erfolgreich. Ob es nachhaltig erfolgreich ist, das wird man dann sehen müssen.
Ja, fand ich aber auch gut, dass, glaube ich, Tusche, der erste vernünftige Satz, den ich von Tusche gehört habe, war, das
war Tuschel dabei?
Das war, wie heißt er denn hier?
Terodde.
Dass Terodde sagte, ja, das kenne man ja von Zimmer, dass er sehr einfach fallen würde und versuchen würde, einfache Freistöße zu ziehen, als es die Situation gegen ihn jetzt da gab, wo er sich so fallen lässt.
Genau, das war aber allerdings in der ersten Halbzeit.
Ja, ja.
Aber ja, klar, das ist dann halt so, das machen halt auch andere Mannschaften, so ist es nicht. Damit musst du halt auch klarkommen, dann darfst du halt auch nicht dumm sein und ständig faul spielen.
Ja, aber da hat der Schiedsrichter ja durchaus eine gute Linie bewiesen,
fand ich. Ja, aber trotzdem, nein, es gab ja Situationen, da waren wir einfach dumm,
ja.
Und haben die Spieler dann am Strafraum gefoult. Da fehlte halt einfach so der kühle Kopf, ne? Das Kind war halt schon in den Brunnen gefallen, weil wir halt diese Aussetzerphase haben, die eben leider frappierend mal kurz an ein gewisses Rückspiel erinnerte. Und dann haben wir trotzdem noch diese Riesenchance von Vermey, also er macht das ja stark, wie Kleinhansel den Ball da abjagt, aber er muss den dann auch machen. Mein Gott, ne?
Ja, ist schon ein ziemlich spitzer Winkel, ne? Er zieht ihn, also er muss ja mit von der rechten Seite mit rechts abziehen.
Er kann dann vielleicht nicht sogar noch querlegen, da kommt noch jemand von hinten und so. Ja. Ich meine, er ist halt frei durch, da ist halt kein Verteidiger in dem Moment, ne?
Ja.
Und also, ja, und dann fällt eben doch noch das 3-4 von Klaus, der macht es in dem Moment ganz gut, ist aber auch seine einzige große Aktion in diesem Spiel. Und ja, dann verlieren wir das und irgendwie wissen wir am Ende immer noch nicht so 100% warum. Woher kam dieser gedankliche Aussetzer? Wir haben analysiert, es kam nicht aus meiner Sicht durch taktisches, also doch durch individuelles Fehlverhalten, aber nicht durch mannschaftstaktisches Fehlverhalten. Aber gut, man kann argumentieren, dass Konterabsicherung ein mannschaftstaktisches Verhalten ist, aber Lautern war halt sehr, sehr effizient. Markus Anfang hat auch zugegeben, dass es ein glücklicher Sieg war. Das muss man auch so sagen, auch wenn Lautern sich natürlich dann in die Zweikämpfe reingeworfen hat, wobei wir hier trotzdem von einer Zweikampfquote von 51-49 sprechen für Lautern. Also vielleicht in der Luft ein bisschen deutlicher, 57-43. Aber ist jetzt auch nicht so, dass sie uns bei den Zweikämpfen komplett den Schneid abgekauft hätten. Und ich sehe Zweikämpfe als Basis für eine Erfolgsbewertung. Das zeigt ja auch übrigens die Tabelle ja in der zweiten Liga, dass das zweikampfschwächste Team, nämlich wir, auf Platz 1 stehen. Das sollte man nicht überbewerten, aber wir sind halt ansonsten, außer noch bei der Laufleistung, da hat Lautern auch immerhin 122 Kilometer auf den Tacho gebracht, aber wir mit 120,9 auch jetzt nicht so viel schlechter. Also auch da würde ich jetzt sagen, ja, nicht so
tragisch. Haben wir doch auch mal gelernt, das liegt doch auch daran, wenn du viele Tore schießt und die ganze Mannschaft zur Eckfahne läuft, sammelst du auch ein paar hundert Meter.
Ja, stimmt, wir haben ein Tor mehr geschossen, darum, ja, klar. Ja. Naja, und auch Passquote sind wir leicht besser, wir sind bei den Flanken besser, wir haben mehr Torschüsse, nur eben nicht mehr Tore. Und ja, wir verlieren das Spiel in der Defensive, aber mehr durch Aussetzer als dadurch, dass wir grundlegend falsch verteidigen. Es sind irgendwie, also beim 2-2 ist es halt die fehlende Konterabsicherung. Genauso wie eigentlich beim 1-0. Aber beim 1-0 ist es ähnlich wie beim 3-2 eben auch noch ein Fehler im Aufbau. Da kannst du vielleicht auch nicht so viel absichern. Und da musst du aber in den Zweikämpfen dann halt bestehen. Und da verlieren wir halt die entscheidenden Zweikämpfe. Beim 2-2 ist es halt die Konterabsicherung, die nicht läuft. Und beim 4-2, beim Eckball, ist dann Schlafmützigkeit. Wenn man bedenkt, wenn wir da besser aufpassen, dann gehen wir hier um einen Punkt aus dem Spiel. Ne?
Ja.
Das darf dann eben auch nicht passieren. Und das ist natürlich einer Nervosität in dieser Phase, also in dieser Phase geschuldet. Den Grund würde ich gerne wissen. Weißt du, wenn es jetzt das erste Spiel nach der Relegation gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, oh, da ist vielleicht ja doch noch was im Kopf. Aber das kann man jetzt, und ich will dieses Fass nicht aufmachen, weil es uns alle nervt, aber nach 10 Spielen lasse ich das auch nicht mehr gelten. Also, woher kam das? Wieso spielen wir nach einem 0-1 locker weiter und wieso lassen wir uns aber nach einem 2-2 komplett verunsichern? Die Antwort suche ich noch. Die fehlt mir. Da können wir euch leider gerade keine Antwort drauf geben. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die ist nicht leicht zu beantworten. Ich glaube, das ist auch die Suche, auf die sich Daniel Thun jetzt begeben muss.
Naja, aber die Suche ist ja auch, warum kommt dann nicht der wichtige Impuls von der Bank, wenn man halt merkt, dass es halt dann nicht mehr läuft. Ne? Also das muss man, aber das hast du ja eben auch schon gut rausgearbeitet, das muss man so deutlich kritisieren. Das würde ich auch behaupten, ist auch einer der Erfolg, man kann ja auch einen negativen Erfolg haben, der Erfolgsfaktoren des gestrigen Spiels.
Ja, und natürlich haben wir auch wieder unsere Chancen vorne nicht in dem Maße genutzt, wie auch gegen den HSV. Die waren etwas eindeutiger gegen den HSV, aber die Quantität an Chancen lag auch eindeutig bei uns. Und so kommt dann so etwas zusammen. Und darum würde ich jetzt auch nicht ganz der These von Daniel Thun folgen, dass das Spiel nur in der Defensive verloren wurde. Kann man immer sagen, ja, wenn du 4 zu Hause kassierst, klar. Aber tatsächlich hätten wir auch mehr Tore als 3 Stück schießen können in diesem Spiel. Denn Lauterns Defensive war nicht so sattelfest, wie man vielleicht denken mag. Trotz ihrer defensiven Spielweise. Aber jetzt gucken wir uns das Ganze, würde ich sagen, nochmal im Einzelfall sozusagen an. In der Rubrik Hefte raus, Klassenarbeit, für die wir, wie ihr wisst, ja keinen Jingle haben. Warum eigentlich nicht? Naja, ist auch egal. Reden wir über die Spieler. Ja, Florian Kastenmeier haben wir schon sehr viel zugesagt. Und wenn wir 4 Chancen und 4 Tore haben, dann muss man auch leider konstatieren, dass er in diesem Spiel keine gute Quote an gehaltenen Bällen hatte. Das dritte Tor geht definitiv mit und sehr stark mit auf seine Kappe. Beim vierten Tor habe ich schon angemerkt, dass er zumindest nicht gut bei aussieht. Und ansonsten hat er keinen Moment, um sich auszuzeichnen. Und darum ist er bei mir, so bitter das ist, bei der 5.
Okay, ich habe ihm eine 4 gegeben hier in meinen Notizen.
Ich finde, er bringt uns halt auch mit auf die Verliererstraße. Das ist halt ein Schlüsselmoment des Spiels. Das ist, darum wird es hart bewertet. Das ist halt ein Fehler in diesem Moment, der einfach nicht passieren darf. Und er hat halt nichts, um es aufzuwiegen.
Ja, ja, es kommt halt auch wenig natürlich drauf. Ne? Es gibt immer so eine etwas unorthodoxe Faustabwehr, die er da macht. Aber ansonsten hat er natürlich wenig, um sich auszuzeichnen. Boah, eine 5 finde ich hart, aber
Aber ein Tor verschuldet als Torwart mit einem Patzer ist 5. Also, ich weiß, es ist hart, aber er hat viele gute Spiele gemacht. Das hier war ein schlechtes.
Ja, dann schauen wir mal, wo.
Ich meine, man kann über 4,5 diskutieren, aber 4,5 impliziert für mich, naja, er hat einen Fehler gemacht, aber er hat es auch irgendwie noch an anderer Stelle ein bisschen ausbügeln können. Und das gab es halt nicht. Es gab halt keinen Moment, wo er sagt, da hat er uns im Spiel gehalten oder sowas. Mhm. War nicht. Darum.
Ja, machen wir mal die 5.
Wir sind ja hier auch, versuchen ja auch objektiv und hart zu bewerten. Aber du kannst ja mal sagen, was du zu André Hoffmann denkst.
Ja, André Hoffmann kommt beim ersten Tor zu spät, ist da unaufmerksam. Ich habe sonst wenig Impuls, also ansonsten macht das defensiv okay. Es gibt da keine weiteren großen Szenen, wo er mir dann negativ aufgefallen ist. Es kommt aber auch wenig Impulse im Spielaufbau. Das geht dann mehr über den, also da verteilt er die Bälle eher auf die Außen, um sie dann, dass sie da weitergespielt werden. Dem habe ich eine 4 gegeben hier in meiner Liste.
Bei einer 4 bin ich grundsätzlich auch, anders als Kastenmeier, hat er natürlich auch Zweikämpfe und Momente, ne, die er ganz gut löst, aber er hat halt eindeutig Aktien im 1-0 mit drin und er ist halt vielleicht auch beim Eckball zum 4-2, hätte er vielleicht noch eingreifen können, auch wenn, ich glaube, der nächste Spieler, über den wir reden, da eher beteiligt ist. Für mich deshalb auch, ja, die 4, dann sind wir uns da einig. Und ich wollte jetzt ja schon gleich über Emmanuel Lioa sprechen. Ein bisschen schade, dass er diesen Fehler macht, denn ich finde, ganz so schlecht war sein Spiel eigentlich nicht. Er hat durchaus offensiv was angeboten und defensiv stand er eigentlich sicher. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, weil Lautern ja auch nicht viele Offensivmomente hatte, dass über seine Seite da groß was gekommen wäre. Aber ich kann mich an mehrere Szenen erinnern, bei denen er eigentlich gut nach vorne durchdribbelt, dann auch mal zumindest 2 Abschlüsse hat in der ersten Halbzeit und durchaus ja ein Aktivposten war. Aber das konterkariert er natürlich dadurch, dass er halt Hanslik beim Eckball aus den Augen verliert und das ist halt das vorentscheidende 4-2. Ein ähnlich harter Moment für das Spiel wie das 3-2, wo eben Kastenmeier und Arc die Fehler machen und so ist er trotz einem offensiv eigentlich guten Spiel bei mir auch nur bei der 4.
Ja.
Okay.
Ja.
Dann vielleicht etwas ausführlicher zu Tim Oberdorf.
Ja, was soll ich diese Sachen wiederholen, die du gesagt hast, Thorsten?
Ja gut, wenn du es genauso siehst, ist ja
eine Ordnung. Tim Oberdorf macht ein solides Spiel für mich. Am bemerkenswertesten leider tatsächlich sein früher Block des Ioa-Schusses, den er da vom Ist das Schuss von Ioa, meine ich?
Ja, genau. Ist ein Schuss von Ioa. Aber da kann er jetzt auch nicht so viel.
Nein, macht er ja nicht extra falsch, aber das ist so eine der wenigen Momente, wo ich ihn besonders wahrgenommen habe. Ansonsten, wir haben natürlich, obschon wir 4 Gegentore bekommen, haben wir natürlich gerade in der ersten Halbzeit eine hohe defensive Sicherheit und lassen Kaiserslautern nicht zu Toren kommen. Auch außerhalb der direkten Tore von Kaiserslautern gibt es ja dann nicht große Chancen, sodass ich Oberdorf bei einer 3,5 sehe.
Ich sehe ihn bei einer 3, weil 3,5 impliziert, dass er was falsch gemacht hätte und hat er nicht. An Oberdorf hat es heute nicht gelegen oder gestern.
Ja, dann nehmen wir die 3.
Also 3,5 ist immer ordentliche Leistung mit leichten Abstrichen. Und ich wüsste nicht, welcher der Abstrich bei Oberdorf gewesen wäre. Keine Situation bei mir im Kopf. Und dann steht halt einfach, weil es so im Dokument ist, hier schon Matthias Zimmermann, ohne dass wir jetzt schon den Linksverteidiger besprochen haben. Ja, Matthias Zimmermann, eine im Mittelfeld grundsätzlich ordentliche, aber ein bisschen unauffällige Partie. Ich finde nicht, dass er in vielen Offensivmomenten beteiligt war. Hatte hin und wieder mal ganz ordentliche Zweikämpfe, aber gerade natürlich die Situation beim 2-2, die muss man ihm mit ankreiden, auch wenn er das versucht, richtig zu machen. Am Ende kommt halt Zimmer da vorbei und leitet das 2-2 mit dem Konter ein. Und dann kommt er auch bei Jokotas Abschluss, da ist er ja dann zurückgeeilt, kommt er zusammen mit Rossmann auch nicht mehr hin, um den Ball zu blocken. Für mich die 4 auch.
Ja, habe ich auch aufgeschrieben.
Ich finde jetzt, wenn wir jetzt mal, also ich habe natürlich auch die Noten hier so vor mir, nach der anfänglichen sehr guten Phase in den Spielen Hannover, Berlin, wo ich ihn sehr stark auf der 6 fand, finde ich das zuletzt eher ein bisschen mittelmäßig. Also ja, schon stimmt. Köln und Fürth fand ich ihn nicht mehr so stark da. HSV, Regensburg haben wir jeweils die 3 gegeben. Das war okay, jetzt aber auch die 4 so mitbeteiligt. Also mir fehlen in den letzten Spielen die etwas stärkeren Impulse, die er zum Beispiel gegen Hannover und Berlin noch geliefert hat.
Vielleicht wäre es mal an der Zeit, Sobotka wieder in die Startelf.
Ein Gedanke, über den wir gleich beim Münsterspiel noch vielleicht kurz sprechen können. Aber ja. Das wollte ich vielleicht in dem Zusammenhang einmal erwähnen. Und dann kommen wir als nächstes, darfst du über Giovanni Arc einmal sprechen.
Da habe ich mir ein, zwei Dinge aufgeschrieben. Er lässt auf außen die Flanke zu vor dem ersten Gegentor. Vor dem dritten Gegentor hat er den schweren Ausnahmefehler Blue Screen im Aufbauspiel. Dazwischen eine Menge verlorener Zweikämpfe, Fehlpässe im Spielaufbau. Zu seinen Gunsten habe ich mir den ganz gut getretenen Freistoß auf Rossmann, diese Variante in der 56. aufgeschrieben und dem Pfostentreffer, wobei man auch da sagen kann, ja, kann er den vielleicht vorher noch quer auf links auf Vermey oder rechts auf Niemietz rauslegen.
Aber er erobert den Ball gut. Die gesamte Chance selbst ein. Ne? Das muss man ihm positiv auf jeden Fall zugute halten.
Das sind auch diese positiven Aspekte führen dazu, dass ich von einer, sagen wir mal, sehr impulsiv gestern auf der Treppe vom Stadion gegebenen 6 bin ich dann bei einer 5 gelandet. Vielleicht könnte man über eine 5,5 sprechen, aber es gab gute Szenen und deswegen ist es eine 5 bei mir.
Ich bin auch bei der 5, aber zwei Gegentore, also eins mit Haupt verschuldet und an einem sehr stark beteiligt, reicht dann einfach nicht die beiden anderen Momente. Und am Ende ist es auch der Pfostenschuss zum 2-2, der natürlich auch die Auswirkungen auch für das Tor hatte. Also wenn man ganz böse ihm auslegen möchte, dann sogar an 3 Toren beteiligt. War ein gebrauchter Tag für Arc. Ich denke, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber jetzt da was Härteres als eine 5 rauszuziehen, dafür hatte er dann, wie du ja herausgestellt hast, auch ein paar Momente. Das ist dann schon okay. Ja, dann kommen wir zu Isaac Bergmann-Johannesson. Der hat natürlich auch das erste Tor eingeleitet mit seinem Fehlpass in der Vorwärtsbewegung. Aber letztendlich hat die Mannschaft das ja immerhin dann noch halbwegs gut wegstecken können. Und das lag auch an ihm, der dann durchaus im Spielaufbau, finde ich, ganz ordentliche Szenen hatte. Plus er macht natürlich dann den Elfmeter und bereitet am Ende noch das 3-4 von Felix Klaus vor. Und was habe ich eben gesagt? So 3,5, die ist halt so eine Note, wenn du eigentlich ein ordentliches Spiel machst mit Schönheitsflecken drauf. Und das wiegt sich dann für mich insofern aus, so ein bisschen, dass ich aber sage, es ist für mich eine 3,5, weil er halt schon starke Aktien beim ersten Gegentor hat, aber natürlich den Elfmeter ziemlich eiskalt verwandelt und dann auch noch das 3-4 auflegt. Darum 3,5 für mich bei Johannesson.
Ja, ich hatte mir erst eine 4 aufgeschrieben, aber im direkten Vergleich mit Hoffmann und Ioa und auch Zimmermann ist die 3,5 in Ordnung, ja.
Ja, und dann kommen wir, tatsächlich war die Einwechslung von Klaus und
Klaus Abekampicinovic waren
alle war zu etwas spät, zu spät, genau, aber da haben wir schon drüber gesprochen, dass wir da vielleicht, um sie kurz hier zu erwähnen, Abekamp war ich erneut enttäuscht, muss ich sagen. Das liegt aber auch daran, dass ich einen gewissen Anspruch habe an ihn, einfach weil er halt das alles schon gezeigt hat und im Moment kommt gar nichts von ihm. Klaus hat halt das Tor gemacht, das macht er stark. Vielleicht reicht das auch, weil man, wir kommen gleich zu Niemietz, halt vielleicht die Sinnfrage stellen muss, inwiefern Niemietz in der Startelf halt ein gutes Spiele macht. Aber ja, natürlich waren die drei Impulse und dann natürlich Danny Schmidt, der kommt noch für ein paar Minuten am Ende. Die haben dann nicht mehr so viel gebracht. Auf der Liste hier kommen wir dann stattdessen zu Tim Rossmann. Wie fandest du Tim Rossmann als linken Verteidiger?
Tim Rossmann auf der, ja, mittlerweile gewohnten, könnte man fast sagen, nachdem er es ein paar Minuten in Regensburg gespielt hat, Linksverteidigerposition. Nein, natürlich auf der ungewohnten Linksverteidigerposition. Wir hatten es ja eben auch schon mal so ein bisschen rausgearbeitet. Er hat das, glaube ich, ganz ordentlich gelöst. Er hat natürlich diesen Offensivdrang, den man als Linksverteidiger auch gerne haben darf, als Schienenspieler, als mit Van Brederode auf der linken Seite gegenseitig überlaufen und so weiter und so fort. Defensiv kann ich ihm nicht viel ankreiden. Ja, wie gesagt, vor dem ersten Tor ist er halt in der Vorwärtsbewegung, weswegen Arc da auf die linke Seite rüberrutscht. Wäre für mich, weil aber auch jetzt nicht super duper viele Impulse nach vorne kamen, eine 3,5.
Tja, jetzt ist aber die Frage, beim 2-2 ist er da schon so ein bisschen mit beteiligt. Und wenn wir jetzt bei Ior sagen, also grundsätzlich nach vorne war das ja durchaus immer mal wieder was, aber er macht halt bei allem Fehlern einen Patzer. Jetzt finde ich, ist Ior da unaufmerksamer als Rossmann beim 2-2, aber wären wir da nicht bei einer ähnlichen Note wie bei Ior vielleicht? Ja, weil Rossmann hatte auch ein bisschen was nach vorne, aber eben auch an einem Gegentor die Beteiligung.
Ja, ich finde es tatsächlich für Rossmann schwieriger, den Jokota-Schuss zu verhindern, als die Situation von Ior, weswegen ich da etwas weniger hart geurteilt habe. Aber auch wenn wir da auch eine 4 geben, kann ich auch mit umgehen. Also.
Nee, du hast schon recht. Es ist halt ein bisschen mehr, also unaufmerksam von Ior gespielt, als von Rossmann. Rossmann verliert halt, und zwar nicht alleine, da einen Zweikampf, weil es ist auch einfach sehr stark gemacht. Ne? Und ansonsten finde ich, hat er keine Schwächen oder Fehler auf der linken Seite dazugelassen. Darum kommen. Wir geben ihm die 3,5, auch weil es für ihn vielleicht noch mal eine leicht ungewohntere Position als für Emmanuel Ior war. Und dann waren das, glaube ich, schon die Mittelfeldspieler. Und dann kommen wir zu David Kownacki im Sturmteil. Genau, die anderen Spieler sind alle hier noch im Sturm. Ja, Kownacki hat so eine Szene am Anfang, wo ein Schuss von ihm geblockt wird. Ist ansonsten, ja, bei den hohen Bällen, wenn sie denn mal kommen, aber es war heute nicht so drastisch wie in Regensburg, ist er aber normalerweise in guten Händen bei den Lauterern. Er ist halt vor Kral am Kopfball und vor dem Elfmeter. Und im Grunde holt er den Elfmeter da dann auch raus. Und allein das reicht für mich, dann ihn in einem Dreierbereich zu sehen. Hat aber sonst nicht so die ganz großen Chancen. Es sind aber auch nur 38 Minuten, die er spielt. Mhm. Ich sehe ihn bei einer 3,5.
Habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ja. Was hast du dir denn bei Jonas Niemietz aufgeschrieben?
Ja, da habe ich mir aufgeschrieben, etwas glücklos als allererstes.
Ja.
Ich finde, man konnte den Plan hinter seiner Aufstellung und das Reinrotieren in die Startaufstellung konnte man verstehen. Allerdings, also, ne, ja, es ist am Ende ist es eine 4 geworden, um das mal vorwegzunehmen. Weil auch bei ihm, es gibt Torschüsse, es gibt aber nicht so die riesen offensiven Momente. Also er hat gerade in der Anfangsphase, deswegen sage ich, konnte man den Plan verstehen, gibt es diese längeren Bälle auf die Außenbahn, wo er teilweise etwas unglücklich agiert, nochmal einen Ball verstolpert. Aber wenn er den besser mitnimmt, dann kann er halt, wie er es so gerne macht, von halb rechts gut in den Strafraum reinziehen. Schafft er aber leider nicht, ne, weil der Ball halt nicht gut mitgenommen wird. Dann gibt es die Situation, wo er sehr, sehr frei steht und den Ball nicht gut annimmt und ihm der Ball wegspringt. Das meine ich mit dem Glücklosen. Und wenn man halt überlegt, er ist halt ja dann doch irgendwie Stürmer und wird an Zählbarem gemessen und am Kreieren von Chancen, dann war das halt nicht so dolle. Und deswegen ist es bei mir eine 4.
Ja, ich finde auch, es es zeichnet sich so ein bisschen bei ihm ab, dass er wirklich deutlich größeren Impact auf unser Spiel hat, wenn er eingewechselt wird als Joker, wenn auch die Gegner vielleicht was müder sind und dann kommt halt so ein Sprinter-Typ. Er war auch diesmal wieder der schnellste Spieler auf dem Platz mit 35,9 Stundenkilometern. Ne? Das kann einem schon wehtun, aber in der Startelf, gerade wenn wir auch zu Hause das Spiel machen, das ist nicht die beste Variante. Das sehe ich nicht. Ne? Und ich finde, er hat da auch keine Werbung gemacht. Und ja, wie du sagtest, in manchen Situationen, da fehlt nicht viel, um durchzukommen, aber er macht es dann auch so unglücklich, so dieser Abschluss und sowas. Ja, 4 ist okay, 4 bin ich dann auch dabei. Ja, dann kommen wir zu Mayron van Brederode und seinem Startelfdebüt. Er war ja schon sehr stark in Regensburg und ich finde auch, er wird auch der Spieler mit der größten Passeffektivität sein, die zumindest die DFL ihn hier so führt. Mhm. Ich finde, gerade in der Viertelstunde nach der Pause ist van Brederode nicht nur wegen seines Tors, ist der Spieler, der Lautern richtig, richtig Probleme macht. Mhm. Da kommen sie überhaupt nicht auf ihn klar. Er kann sich da auch gegen zwei Leute teilweise im Dribbling durchsetzen. Er hat inzwischen viel mehr, finde ich, das Timing. Also er behält den Ball immer noch, sagen wir mal, unangenehm lange, aber ohne ihn meistens zu verlieren, sondern im entscheidenden Moment dann auch bei zwei Leuten weiterzulegen. Das hat er echt ganz gut gemacht. Macht er das Tor natürlich dann auch stark. Wird da vorher, zieht er auch einen Foul, wird da einmal Rüde umgewämst. Klar, er kann dann in dieser Viertelstunde nach den Toren oder nach dem Ausgleich auch nicht mehr so viel bewegen, bis er ausgewechselt wird. Fairerweise kriegt er da aber kaum noch Bälle da auf seiner Seite. Also ist jetzt nicht so, dass er da eigentlich sehr schwach auffällt. Für mich war er gestern der beste Fortune, nicht Spieler des Spiels, der war auf lauterer Seite wahrscheinlich Hanslik oder Jokota, aber Hanslik mit 2 Toren und einer Vorlage eher. Aber für mich eine 2,5.
Ja, habe ich mir auch genau so notiert.
Und dann kommen wir noch zu Vincent Vermey, der in der 38. Minute für Kovnatski dann eingewechselt wurde.
Ja, er bereitet das 2:1 vor, sieht ein bisschen glücklich aus, er behält den Ball so ein bisschen, springt ihm so ein bisschen vom Fuß, aber dann macht das gut, dass er ihn so rüberlupft. Ansonsten hatte er nicht so viele Situationen, ganz am Ende den Fehlschuss, über den wir ja eben schon mal gesprochen haben, ob er ihn reinmachen muss, ob er ihn querlegen muss. Gab eine Zeit, gerade zu Anfang der zweiten Hälfte, wo er dann einige Fehlpässe spielt, wo die Abstimmung mit Johannesson und van Brederode irgendwie nicht so richtig gut wirkte. Da gibt es so 2-3 Pässe, die ins Nirvana gehen. Hat bei mir eine 3,5 bekommen.
Ja, finde ich, ist auch die gerechte Note, eben auch, weil er diese Großchance ja da am Ende vergibt und so. Aber ja, 3,5 it is. Ja, und dann kommen wir noch, bevor wir uns dann die Durchschnittsnote angucken, kommen wir noch zum Schiedsrichter kurz. Frank Willenborg, der fand ich eine, man hat ihm angemerkt, dass es ein Bundesliga-Schiri ist. Ich finde, eine sehr souveräne Spielleitung, hat viel laufen lassen, aber hat diese Linie auch einfach konsequent vertreten. Ein bisschen kann man kritisieren, dass der Ablauf beim Elfmeter keine gute Abstimmung war, zumindest in der Gestik mit seinem Linienrichter. Ne? Da wurde erst Elfmeter gezeigt, dann Abseits gezeigt, dann wieder Elfmeter und der VAR hat das dann wieder überstimmt. Aber im Grunde waren die Entscheidungen da dann auch richtig und auch sonst gab ein bisschen Diskussionen auch mal, ob man Kral da rot zeigen muss. Es ist schon ein sehr, sehr heftiges Foul und Kovnatski holt sich eine vielleicht auch schwere Verletzung daraus. Ich finde, die Diskussion darf man führen. Wahrscheinlich ist es aber in Ordnung, ihn draufzulassen, und weil es eben nicht mit Vorsatz passiert, wobei das auch keine eine Voraussetzung ist für eine rote Karte, dass es immer mit Vorsatz passieren muss. Aber er trifft ihn schon sehr heftig, ne?
Ja, es geht natürlich um den Ball, was ich interessant finde. Es gab ja bereits im letzten Spiel von Kaiserslautern gegen Paderborn eine ähnliche Szene, wo Kral auch beim rauslaufenden Paderborner Spieler ins Gesicht langt. Da gab es dann gar nichts. Ne? Also ja. Das ist manchmal auch für mich etwas unverständlich, wie da dann geurteilt wird. Aber ich würde dem Schiedsrichter auch wenn ich natürlich die rot-weiße Brille aufhabe und dann am Ende vielleicht 1-2 Situationen andersrum gesehen hätte in der Zweikampfbewertung, aber das ist vielleicht auch auf die, sagen wir mal, etwas größere Entfernung dann geschuldet. Ich würde ihm tatsächlich eine glatte 2 geben. Ich fand, er hat das ziemlich gut gemacht.
Wie interessant, dass du mir meine Note klaust.
Das tut mir leid, Thorsten. Welche, dann gib du ihm doch die 2.
So, ich wollte ihm eine 2 geben.
Ah ja, Andy. Da
bin Stimmst
ich,
du
da
mir zu?
Da stimme ich dir zu, Thorsten.
Ja, ja, das finde ich gut. Nee, war eine souveräne Leistung. Er hat das auch souverän wegmoderiert mit den dunklen Künsten der Lauterer. Der war vorbereitet. Der wusste, was da kommt, hat 5 Minuten nachspielen lassen in der zweiten Halbzeit, wo es eigentlich nur Unterbrechungen durch die Lauterer gab. Das hat er schon ordentlich gemacht. So, ne? Das fand ich auch alles in Ordnung. Ja, und die Spielnote, ich vergebe, mache ich ja immer schon bei Instagram vorher, die bezieht sich ja auf die Qualität und den Unterhaltungswert des Spieles aus neutraler Sicht. Aus neutraler Sicht denke ich ein sehr gutes Fußballspiel oder ein gutes, also ich habe da die Note 2 für gegeben. Aus Fortuna Sicht natürlich ein furchtbares Fußballspiel, aber das hat ja nichts mit der Qualität des Fußballspiels zu tun. So, und bevor ich dann die Durchschnittsnote nenne, wiederhole ich dann nochmal unsere Spielernoten. Also, wir haben im Tor Florian Kastenmeier mit einer 5. Auf der rechten Verteidigerposition Emanuel Ioa mit einer 4. André Hoffmann in der Innenverteidigung mit einer 4. Tim Oberdorf mit einer 3. Und Tim Rossmann mit einer 3,5. Im Mittelfeld dann Matthias Zimmermann mit einer 4. Giovanni Arc mit einer 5. Jonathan Niemietz mit einer 4. Isaac Bergmann-Johannesson mit der 3,5. Und Mairon van Brederode mit der 2,5, im Sturm dann David Kovnatski mit der 3,5, die auch Vincent Vermey nach seiner Einwechslung erhielt. Er gibt einen Schnitt von 3,8, das ist nach Dresden und Köln unser drittschlechtester Schnitt. Hamburg war zum Beispiel besser, ich fand aber auch, dass die Mannschaftsleistung gegen Hamburg besser war als gestern. Da gab es keinen total Absturzmoment in dem Sinne, ne? Also,
da haben wir einfach die Hütten nicht gemacht.
Ja, und hinten raus seit halt die 2 Tore dann, wo wir all-in gehen sozusagen. Aber diesmal finde ich es vollkommen gerechtfertigt, dass die Noten etwas schlechter sind. Aber vielleicht auch nicht ganz so schlecht wie gegen Köln, wo wir halt wirklich deutlich unterlegen waren. Darum, ja, ich finde 3,8 trifft es vielleicht sogar ganz gut. Ja, und das muss eindeutig besser werden bei unserem nächsten Spiel in Münster. Über die Kartensituation haben wir ja beim letzten Mal schon ausführlich gesprochen. Fortuna wird also trotz allem natürlich begleitet von, ich glaube, 1200 Gästefans maximal dann.
Ja.
Und ja, der SC Preußen Münster ist Aufsteiger aus der dritten Liga, ist durchmarschiert aus der Regionalliga, genau wie der SSV Ulm. Und das hatten wir ja letzte Woche schon angesprochen. Da muss man sich vielleicht auch nicht wundern, wenn die Infrastruktur dann noch nicht ganz dem Zweitliganiveau entspricht. Darum wird das Stadion jetzt umgebaut. Aber der Umbau wird jetzt sicherlich einige Zeit benötigen. Wie läuft diese Saison jetzt nach dem Aufstieg bisher? Nun ja, wie sie halt für Aufsteiger manchmal laufen kann. Entweder hast du halt die Euphorie und es läuft überragend, oder du hast es ähnlich wie beim SSV Ulm und auch diese Saison bei Jahn Regensburg, bei allen 3 Aufsteigern, dass es doch eher durchwachsen läuft. Sie spielen jetzt heute Mittag noch auswärts bei Eintracht Braunschweig. Das heißt, das Spiel können wir hier jetzt noch nicht in unsere Bewertung mit einbeziehen. Zuletzt spielten sie 1-1 gegen den SSV, gegen Elversberg, nicht gegen Ulm. Ulm oder Elversberg? Mann, beide schwarz-weiß, ich verwechsel die immer. Das muss ich jetzt aber verifizieren. So, gegen wen hatten sie gespielt? Gegen Elversberg, Verzeihung für die Verwirrung. Also im letzten Spiel gegen Elversberg spielten sie 1-1, eins von 3 Unentschieden, die man diese Saison bisher holte, und nur einen Sieg. Und ratet gegen wen? Natürlich in Regensburg. 3-0. Das kennen wir irgendwie. Ja, ansonsten 5 Niederlagen, davon sogar gegen Schalke. Wer hätte es gedacht?
Das würde was heißen.
Ja, zu Hause. Immerhin noch einen Unentschieden gegen Paderborn geholt. Aber so ist man natürlich mit insgesamt 6 Punkten nicht gerade hochvertreten, sondern Vorletzter in der Tabelle. Spielerisch, ja, wie es für einen Aufsteiger üblich ist, hat man jetzt vielleicht nicht die Mittel, um in der Liga die Leute auf dem Bierdeckel auszuspielen. Da hat man anfangs mit einem 4-3-3 so versucht, Ja, natürlich vor allem über die Umschaltmomente, aber auch durch sie haben einen anderen Anspruch ans Agieren als, glaube ich, Jan Regensburg, die deutlich defensiver spielen. Da sind sie vielleicht eher näher dran an Ulm. Aber sie haben halt festgestellt, und mit 17 Gegentoren vor dem heutigen Spiel auch immerhin die 6 meisten, dass sie da halt vielleicht etwas kompakter stehen müssen. Und so hat man erstmals jetzt gegen Elversberg eher statt einem 4-3-3 auf so ein 4-4-2 gesetzt, und ja, das hat zumindest gegen Elversberg geholfen, auch wenn man da sicherlich vielleicht etwas glücklich den Punkt geholt hat. Bisher 12 Tore, Fortuna jetzt ja mit 16 Toren immerhin 4 mehr, aber so weit ist man da gar nicht auseinander. Das wollte ich damit sagen, man ist jetzt vielleicht nicht so defensiv und auch abschlussschwach wie Jan Regensburg, aber natürlich zahlt man in dieser Liga, das ist relativ offensichtlich, immer noch Lehrgeld. Trainer Sascha Hildmann, der macht das jetzt schon seit einiger Zeit, hat die Mannschaft eben aus der Regionalliga bis in die zweite Liga geführt. Das wird den Tobi freuen, passionierter Angler.
Petri Heil.
Ja, Petri Dank, sage ich in seinem Namen. Und sportlicher Leiter war bis zu diesem Sommer Peter Niemeyer. Das haben aber vielleicht einige, die auch die Bundesliga verfolgen, mitbekommen. Er ist jetzt der Nachfolger von Clemens Fritz in Bremen geworden, bei Werder Bremen, und so dass Ole Kittner, ehemaliger Spieler, früher in Münster oder auch in Aalen, so typischer Drittligaspieler, jetzt die Position des sportlichen Leiters übernommen hat. Und was hat er da auf dem Transfermarkt diesen Sommer so gemacht?
Eine Menge.
Das musste aber, glaube ich, auch, wenn du durchmarschierst und in die zweite Liga aufsteigst, dann ist möglicherweise nicht jeder einzelne Spieler mehr von der Qualität her dazu geeignet. Ob es die neuen sind, das wird man sehen müssen. Einen davon kennen wir aber auf jeden Fall sehr gut, und bei dem können wir zumindest bestätigen, dass er Zweitliganiveau hat. Das ist nämlich Jorrit Hendricks, unser ehemaliger niederländischer Mittelfeldspieler, der letzte Saison bei Western Sydney in Australien gespielt hatte und jetzt nach Europa also zurückkehrt, auch Stammspieler soweit ist. Allerdings jetzt auch noch nicht durch Tore und unzählige Vorlagen da aufgefallen ist, aber nichtsdestotrotz sicherlich eine Verstärkung für Preußen Münster. Ansonsten hat man Johannes Schenk jetzt fest verpflichtet, er war letzte Saison bereits ausgeliehen von Bayern München, jetzt ist er auch neuer Stammtorwart. Letzte Saison hat er noch mit dem ehemaligen Torwart, zu dem ich gleich komme, Maximilian Schulze-Niehus, da wird vielleicht beim einen oder anderen auch ein Name klingeln im Hinterkopf, hat er sich da teilweise noch um das Tor duelliert, ist jetzt die unumstrittene Nummer 1 und eben jetzt auch fest verpflichtet worden diesen Sommer. Ansonsten kam noch Charalambos Makridis von Osnabrück fürs linke Mittelfeld. Dort hat er letzte Saison natürlich einen Abstieg miterleben müssen. Einen Aufstieg miterleben durfte Joshua Mees, wenn auch nicht mehr so stark als Stammspieler. Der kam von Holstein Kiel und ist auch diese Saison bisher so der beste Stürmer mit 3 Treffern bei den Münsteranern. Also auf den gilt es zu achten. Weiterer Neuzugang, Torge Petow vom SC Verl. Innenverteidiger, hat jetzt aber gerade seinen Stammplatz durch die Systemumstellung verloren und zeichnete sich vor allem durch lange Einwürfe aus, wo er schon, ich glaube, mehr als ein Tor mit vorbereitet hat diese Saison. Grundsätzlich sogar ein durchaus probates Stilmittel der Münsteraner in dieser Saison, weite Einwürfe, und da wird natürlich uns allen warm ums Herz. Wir denken an Harald Kartemann und an eine Saison 95, 96, 96, 97 auch, als die ganze Bundesliga Gift und Galle spuckte, wenn Fortuna wieder mit weiten Einwürfen Tore erzielte. Das ist ein bisschen also auch bei Preußen Münster so, wenn die entsprechenden Leute zumindest auf dem Platz stehen. Dann kam noch Etienne Amenihido vom FC St. Pauli, der sich dort aber nicht durchsetzen konnte, dort eher harmlos agiert hat. Holmert Aron Fridtjonsson, auch von Holstein Kiel, ein Stürmer, der sich aber ebenfalls jetzt noch nicht so richtig in Position bringen konnte. Und noch ein Kieler, man merkt, Ole Kittner hat irgendwie Wurzeln nach in den Norden. Michael Kerkeskov, linker Verteidiger, ne, so ein Rotschopf, der auch lange Zeit bei Holstein Kiel jetzt schon gespielt hat. Und für den Sturm kam immer noch Andras Nemeth, der letzte Saison zum Beispiel Ersatz für Robert Glatzel beim HSV war, sich dort aber auch nicht durchsetzen konnte. Warum kommen all diese Stürmer? Weil sich nämlich der Torjäger der letzten Saison, Malik Batmaz, verletzt hat, schwer verletzt, mit einem Kreuzbandriss ausfällt. Und jetzt sucht man gerade jemanden, der diese Lücke schließen kann. Joshua Mees ist aktuell so der heißeste Kandidat. Es gab aber auch ein paar wichtige Abgänge, und zumindest 3 davon werden wir sogar hier in Düsseldorf namentlich vielleicht noch kennen. Ja, nicht alle vielleicht, aber der bekannteste ist sicherlich Benjamin Böckle, der war letzte Saison von uns als linker Verteidiger ja an Preußen Münster ausgeliehen, hatte auch eine gute Saison gespielt, aber wurde jetzt diesen Sommer von Rapid Wien verpflichtet, da Böckler jetzt auch keine realistische Chance wahrscheinlich hatte, sich bei uns durchzusetzen, haben wir da also auch eine geringe Ablöse ja, kassiert. Und dann gab es noch zwei andere Spieler, nennenswerte Abgänge, die vor etwas längerer Zeit in Düsseldorf spielten. Ich erwähnte schon Maximilian Schulze-Niehus, den Torwart, war dritter Torwart bei Fortuna und spielte größtenteils in der zweiten zwischen 2008 und 2011. Sicherlich dann seine beste Zeit tatsächlich in Münster gehabt in den letzten Jahren, vierte Liga, aber auch davor schon dritte Liga, auch hat sozusagen den ganzen Gang in die vierte Liga runter und wieder hoch mitgemacht. Und der andere ist Mittelstürmer Gerrit Wegkamp, den kennt man vielleicht auch noch aus den Jahren 2012 bis 2014, der jetzt für den MSV Duisburg in der Regionalliga West spielt. Und ein weiterer, nicht so unwichtiger Abgang war Dennis Grote, der nach seiner Zeit in Bochum als Bundesligaspieler dann jetzt die letzten Jahre bei Münster verbrachte, mehr im zentralen Mittelfeld oder im defensiven Mittelfeld. Der ist jetzt wahrscheinlich zu seinem Heimatverein Bochum zurückgegangen und spielt dort jetzt mit, ich glaube, 37 Jahren in der zweiten Mannschaft. Ja, das heißt also, man hat versucht, sich auf zweite Liga einzustellen und vorzubereiten. Wie ich schon sagte, so ganz ist das noch nicht gelungen, wenn man sich auch noch andere Statistiken anguckt. Sie haben die schlechteste Passquote der Liga mit 76,9. Dazu interessanterweise auch noch kein Pfosten-Lattentreffer oder Elfmeter oder so etwas bekommen. Zusammen mit Regensburg den wenigsten Ballbesitz. Also wir sehen schon, was uns erwartet. Eine defensiv wartende, abwartende Mannschaft, die wahrscheinlich auf Umschaltmomente setzen wird. Und auf Flanken und weite Einwürfe, denn sie haben aktuell tatsächlich die meisten Kopfballduelle in der Liga gewonnen mit 193. Ansonsten, ja, auch durchaus ordentlich in der Vollstatistik, Platz 6, also schon mit die meisten. Und in der Laufdistanz bei den Sprints und den intensiven Läufen auch auf den hinteren Rängen drittschlechteste Laufdistanz, drittwenigste Sprints, viertwenigste intensive Läufe. Interessant ist, und das spielt wahrscheinlich in die Kopfballduelle mit hinein, Innenverteidiger Lukas Frenkert hat die meisten Kopfballduelle der gesamten Liga von allen Spielern gewonnen mit 54. Und die letzte Information, die ich habe, ist, dass das Trikot, das Heimtrikot von Preußen Münster von Elf Freunde vor der Saison zum hübschesten Zweitligatrikot gewählt wurde. Naja.
Ja, wenn das mal nichts heißt für dieses Spiel. Aber ich habe auch noch ein paar Daten mitgebracht in unsere Runde. Die Fortuna spielt in Münster, das hat sie seit etwa 18 Jahren nicht mehr getan. 2006 in der Regionalliga Nord gab es da das letzte Aufeinandertreffen. Die
Fortuna ein 1:2.
Das ist nicht richtig. Da hat Preußen Münster 2:0 gewonnen.
Fast 2:0.
Ja.
Aber müsste am ersten Spieltag gewesen sein.
Nee, es war tatsächlich spät. Es war irgendwann 35. Spieltag oder sowas. Es
bist gab du mal dir, ein.
Ja? Wenn der Kicker nicht lügt, bin ich mir da sicher. Es gab mal 1999 ein 1:2 in Münster. Das war aber im November. Gibt es irgendwas, es gibt ein frühes...
Ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber ich weiß, dass wir einmal am ersten Spieltag unter Alex Ristic in der dritten Liga bei seiner dritten Rückkehr 1:2 im ersten Spieltag in Münster verloren haben. Und gefühlt, aus meiner Erinnerung war das das letzte Mal, aber ich mag mich da jetzt nicht tauschen, weil das nur anekdotische Evidenz
ist. Das müsste, was du meinst, dürfte der 29.07.2000 gewesen sein. Da haben wir 2:1 in Münster verloren, aber danach gab es noch ein paar Jahre, in denen wir dort auch regelmäßig auswärts verloren haben. Also der letzte Auswärtssieg der Fortuna, der auch der einzige ist, datiert auf den 7.11.99, 2:1 gewonnen. Sah meistens nicht so gut aus für uns in diesen frühen 2000er Jahren. Wollen wir mal hoffen, dass wir jetzt 18 Jahre lang unsere Kräfte gesammelt haben, um dann am kommenden Freitagabend um 18.30 Uhr dort die nächsten wichtigen 3 Punkte mitzunehmen, um da oben die Tabellenführung weiter zu verteidigen.
Ja, und wenn wir uns jetzt nach dem verlorenen Spiel gegen Kaiserslautern fragen, wie sollten wir das vielleicht angehen? Jetzt ist es natürlich wieder ein Auswärtsspiel, da haben wir uns ja grundsätzlich die Saison besser verkauft, 5 Auswärtsspiele, 5 Auswärtssiege. Aber ich hatte es eben bei den Noten schon ein bisschen angedeutet, ich glaube, ich würde Zimmermann gerne mal wieder auf der Rechtsverteidigerposition sehen und uns auch in unserem Mittelfeld ein bisschen anders aufstellen. Also Ioa nach links ziehen. Ich fand jetzt nicht, dass Rossmann das schlecht gemacht hat, aber er ist halt da wirklich noch mit am wenigsten vertraut mit dieser Position. Also jetzt mal unter der Voraussetzung, dass Lündal und Gavorin nicht zurückkommen. Aber auch dann muss man ja sehen, inwiefern sie Startelf oder spielfit sind. Also wir gehen mal davon aus, dass sie nicht zurückkommen. Auch wenn muskuläre Probleme so diffus sind, dann würde ich persönlich es vielleicht mal wieder mit Zimmermann auf rechts versuchen. Und ich finde, und er müsste jetzt nach 2 oder 3 Wochen Training, müsste Marcel Sobotka eigentlich wieder so sein und vielleicht ihn in die Startelf neben Giovanni Arc, den ich jetzt nicht aufgrund dieses schlechten Spiels sofort wieder rausnehmen würde, vielleicht als Doppelsechs die beiden mal in die Startelf stellen. Und ich würde tatsächlich, auch wenn Klaus jetzt das Tor gemacht hat, aber da Rossmann und Van Brederode mich dann doch zuletzt mehr überzeugt haben, und wir wahrscheinlich ja auf David Kownacki verzichten müssen, würde ich, weil eben in der Mitte dann mit Vermey ein sehr kopfballstarker Stürmer in der Mitte ist, würde ich wahrscheinlich mit Rossmann und Van Brederode auf links beziehungsweise rechts spielen, um eben keinen inversen Spieler da zu haben, sondern Spieler, die vor allem in die Mitte flanken und Vermey füttern. Und dann, ja, Johannesson hinter den Spitzen. Wie gesagt, Appelkamp hat sich da aktuell nichts verdient nach seinen Leistungen zuletzt. Und ja, das wäre mal so meine Herangehensweise, auch um vielleicht den Gegner ein bisschen zu überraschen und zu fragen. Weil wenn du das auf dem Spielbogen siehst, dann kannst du ja auch denken, dass der Zimmermann vielleicht doch im Mittelfeld spielt oder sowas. Mal sehen. Aber wäre vielleicht mal mein Ansatz. Ich würde es mal, also ich finde, Sobotka hat dann, auch wenn er Anfang der Saison nicht so gut war, vielleicht eine Chance da mal verdient. Aber du könntest natürlich auch argumentieren, Johannesson weiter hinten, etwas offensiver. Vielleicht hat Danny Schmidt es auch mal wieder verdient, von Anfang an zu spielen. Das muss man ja doch sagen. Und wenn wir hier vielleicht mal mit einer positiven Note aufhören möchten, und wir haben das übrigens noch nicht angesprochen, wir sind immer noch, also außer im Intro, wir sind immer noch Tabellenführer. Aber wir haben natürlich die Riesenchance gestern liegen gelassen, uns wirklich abzusetzen mit 4 Punkten. Dann kann man ja sagen, dieser Kader gibt auf jeden Fall doch eine ganze Menge Optionen her. Und das ist wirklich auch ein Unterschied nochmal zur Hinserie in der letzten Saison, ne? Was ich jetzt gerade beschrieben habe, was man da alles tun könnte. Ich bin also, oder wir, glaube ich, sind immer noch zuversichtlich, dass wir in Münster wieder, sagen wir mal, das Pendel auf unsere Seite umlegen können. Und dann müssen wir eben schauen, was wir im nächsten Heimspiel dann gegen Paderborn, das wird bestimmt dann auch nicht leichter, wieder so machen können.
Genau. Ja.
Ja, Andi, und dann würde ich sagen, darf ich dir das Tschüss anbieten, oder?
Ja, vielen Dank. Ich habe sehr genossen, heute wieder mit dir knappe 2 Stündchen hier zu plaudern. Und auch ich verabschiede mich sowohl von dir als auch von der werten Zuhörerschaft. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und jetzt zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
Ja, tschüss für heute, liebe Leute.